Herzlich willkommen zum Podium zur Zukunft der Landwirtschaft, Bäuerinnenproteste und die Lage der Beschäftigten. Schön, dass so viele da sind. Ich bin Florian, ich bin von der FAU Köln, von der Freien Arbeiterinnenunion. Und wir haben das sozusagen mit organisiert, initiiert. Das Schöne anders ist, dass Wolf jetzt für einen Workshop hier ist, der jetzt am Wochenende auch ist von Labournet TV zum Thema Streikvideo 2 Tage lang. Und dann haben wir das als Anlass genommen zu sagen, gut, Wolf ist organisiert in der Initiative Grüne Gewerke, die sich seit letztem Jahr eigentlich viel organisiert, ausgehend auch aus Dresden oder aus den von den Bäuerinnenprotesten letztes Jahr. Und dann freuen wir uns sehr, dass Manu auch da ist von der JABL, von der Jungen Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Du bist aus Münster.
Aus Leipzig heute.
Und heute aus Leipzig.
Nee, also heute aus Münster, aber.
Eigentlich aus Leipzig, genau. Das heißt, es war auch ganz schön, weil wir hatten kurzen inoffiziellen Titel dann auch gerade vom Osten lernen. Das fand ich jetzt auch so organisationsmäßig, weil da sehr viel doch geht. Gucken wir manchmal auch von der FAU Köln dann, das ist irgendwie Richtung Osten und denken, da passiert gerade sehr viele gute Sachen, gerade in der aktuellen gesellschaftlichen, politischen Zeit irgendwie. Also im Thema Widerstand gegen Vereinnahmung von rechts und so weiter. Und ich hätte gesagt, würde mich freuen, wenn ihr euch kurz vorstellt und vielleicht auch ein bisschen was zur Organisierung sagt, wie ihr euch organisiert über die IGG oder JABL.
Dann kannst du jetzt mal kurz ankommen. Danke, schön, dass ich hier bin. Ich heiße Manu, ich benutze er-ihn-Pronomen. Ich bin jetzt so knapp 2 Jahre bei der Jungen ABL organisiert. Die Jungen ABL ist eine eigenständige Jugendpolitgruppierung, würde ich sagen. Ihr habt vielleicht auch schon mal die ABL gehört. Also ohne das Jungen davor, das ist quasi eine Lobbyorganisation für bäuerliche Landwirtschaft, die, würde ich sagen, relativ stark so in so genauso demokratische Institutionen und so Kreise versucht reinzugehen und eher so auf juristischer Ebene und sowas Politik macht. Und die Junge ABL ist schon sehr eigenständig von der ABL organisiert und macht so ein bisschen, was sie will, würde ich sagen, und ist so eine so eine politische Jugendorganisation. Wir machen einerseits auf jeden Fall so interne Vernetzung und Weiterbildung und vor allem auch so interne Stärkung, weil es ja auf jeden Fall im Bereich der Landwirtschaft nicht so gang und gäbe ist, dass man jetzt so nicht direkt auf irgendwie progressive Kreise stößt oder irgendwie so eine Art von Safer Spaces vielleicht auch gerade für Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, irgendwie trifft. Und das versucht die Junge ABL auf jeden Fall aufzubauen und zu leisten durch Vernetzung, vor allem bundesweit. Wir haben aber auch so ein paar Regionalgruppen. Wir sind letztes Jahr schon ziemlich viel größer geworden, auch durch die bäuerlichen Proteste eben ja auch viel Aufmerksamkeit auf landwirtschaftliche Organisierungen einfach gab dann. Und da hat auch die Junge ABL auf jeden Fall von profitiert. Also sowohl in irgendwie öffentlichen Zugriff, Medien, die was von uns wollen, als auch, dass wir einfach mehr Leute geworden sind. Wir bezeichnen es manchmal auch gerade so ein bisschen als Wachstumsschmerz. Also es ist halt auch so die Frage, wie können wir gut wachsen und trotzdem irgendwie noch so eine Politgruppe bleiben, wo ein hohes Grundvertrauen ist, wo sich Leute kennen, wo wir irgendwie gemeinsame Werte vertreten. Ich habe auch so Flyer mitgebracht. Da könnt ihr hinten euch gerne einen mitnehmen. Da steht auch nochmal so ein kleines Selbstverständnis und was wir eigentlich machen und auch wie ihr mitmachen könnt. Also das ist ein sehr offener Haufen. Wir treffen uns vor allem online, eben auch in der bundesweiten Struktur, und ihr könnt da so also online mit erstmal machen, und dann dann kann es sein, dass es irgendwie in eurer Region auch ein paar Leute gibt oder sich eine Regionalgruppe gerade gründet. So viel vielleicht erstmal oder vielleicht noch so zu den Inhalten, wofür wir kämpfen. Da haben wir hier so ein schönes Schaubild, wo wir erstmal also so zusammenfassen, was so vor allem für uns wichtig ist, ist ein gerechter Zugang zu Land, also dass BäuerInnen eben überhaupt erstmal Zugang zu Ackerland haben, da mit einhergehend Wasser und Saatgut. Also Saatgut ist auf jeden Fall der Anfang von jedem Kampf. Ohne Saatgut und gerade mit Gentechnik, die jetzt gerade mit diesem CRISPR-Cas-Verfahren wieder reinkommt, ist das hochaktuell, wie überhaupt die Zukunft des Saatguts aussieht, ob wir nicht in ein paar Jahren eigentlich fast kein samenfestes Saatgut mehr haben werden oder nicht mehr wissen werden, ist es jetzt gentechnisch manipuliert oder nicht. Und dann auf jeden Fall auf so einer Politebene kämpfen wir auch für Klimagerechtigkeit und Queer-Feminismus, was wir eben auch so als diesen Safer Space irgendwie verstehen und versuchen, für eine gerechte Welt einzutreten. Und was dann auf jeden Fall noch so, wir sind die junge ABL, deswegen beschäftigen wir uns auch viel mit so guten Arbeits- und Ausbildungsbedingungen vor allem und Existenzgründungen. Und ich denke, da werden wir später auch noch so drauf zu sprechen kommen, vielleicht auch Unterschiede, FAUGG und junge ABL. Also das ist schon so ein Haufen, der, also ich würde sagen, viele davon wollen Existenzen gründen und damit nachher auch Betriebe leiten. Das heißt, irgendwo sind wir dann auch in ArbeitgeberInnen-Positionen. Vielleicht nicht von besonders vielen, aber auf jeden Fall eher selbstständig oder arbeitgebend, ne, denn Angestellte. Aber ich würde sagen, es gibt da gerade auf jeden Fall eine Verschiebung. Also in der ABL ist es ganz stark so und in der jungen ABL wird es das weniger, dass Leute auch eher Angestelltenverhältnisse annehmen oder annehmen wollen und gar keinen Bock auf Existenzgründung haben oder halt einfach nicht die Möglichkeit haben, weil es einfach so viel schwerer wird, wenn du nicht einen Hof erbst, ranzukommen oder an Ackerland zu kommen, dann hast du einen Hof, aber halt kein Land drumherum oder sowas. Genau. So viel vielleicht dazu. Jetzt habe ich gar nichts zu mir gesagt. Soll ich das noch machen? Oder? Okay. Ich mache das mal noch. Ich selbst habe keine landwirtschaftliche Ausbildung. Ich habe mir Gemüsegärtnern so ein bisschen selbst beigebracht. Und das vor allem die letzten 2 Jahre viel gemacht im Leipziger Westen in so einer Gemüsegärtnerei und habe aber schon immer so viel Bildungsarbeit gemacht und vor allem so ökologische Bildungsarbeit. Und das ist auch das, was ich jetzt gerade mache und mache gerade auch ganz viel agrarpolitische Arbeit, also versuche auch auf so einer Strategie- oder Metaebene da ja, tätig zu sein, gerade bei der jungen ABL und bei der ABL Mitteldeutschland. Die vertritt die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Genau, und so mein Steckenpferd da ist auf jeden Fall, mich mit Bodenpolitik zu beschäftigen und eben Zugang zu Land, gerade in Ostdeutschland. Und davor habe ich mich ganz viel mit so Mensch-Natur-Verhältnissen und so einem gesellschaftlichen Blick auf Naturverhältnisse beschäftigt. Und das eben auch ganz viel am Beispiel von Boden und auch viel am Beispiel von Kompost, also so Mensch-Kompost-Verhältnisse. Genau, da denke ich, werden wir jetzt heute aber nicht so viel drüber reden. Bitte?
Ich dachte, du wolltest heute über ihn reden.
Nee, ich wollte mich jetzt noch vorstellen. Und,
das ist ja auch lustig gewesen.
Jetzt habe ich nicht Wolf vorgestellt. Ich glaube, Wolf kann sich selbst vorstellen.
Ja. Das mache ich gleich mal. Okay, ich bin.
Kannst du kurz sagen, was Mensch-Kompost-Verhältnis
ist? Ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, aber. Nee, ich kann nicht sagen, was Mensch-Kompost-Verhältnisse sind, sondern nur wie sie sein sollten. Also, dass sie eher in so einem fürsorglichen Verständnis sein sollten, auch in der Verwobenheit und Kompost eben als so einen Kreislaufprozess des immer wieder Herstellens von Leben und anzusehen und uns eher als Teil dieses Prozesses von Werden, Vergehen und Wiederwerden zu begreifen. Und ein Satz.
Wir haben auch einen IGG-Kompost-Sticker für alle, die jetzt Feuer gefangen haben. Okay, genau. Ich bin der Wolf. Ich wohne gerade in Dresden, bin jetzt seit ein paar Jahren in der Landwirtschaft tätig als Saisonarbeitskraft, Obst- und Gemüsebau. Und genau, in der FAU bin ich schon sehr viel länger als in der Agrarbranche. Habe da auch schon im Bildungsbereich, im Gastrobereich Arbeitskämpfe mit der FAU geführt und war jetzt mit ein paar Kolleginnen eben dabei, seit 2022 jetzt effektiv irgendwie bundesweit zu sagen, hey, wir sind ja jetzt ein paar Leute aus der Branche und wir bauen jetzt eine Branchenorganisation in der FAU auf. Für die Leute, die noch nicht so vertraut sind mit der FAU, prinzipiell bei uns können alle Mitglied werden, die erwerbslos sind, solo-selbstständig sind, abhängig beschäftigt sind, Leute in Personalverantwortung, Leute von bewaffneten Repressionsorganen, haben wir zum Glück in unserer Branche nicht so viele oder ist vielleicht auch ein Problem, können wir nicht drüber streiten, ist vielleicht für hinten, aber jedenfalls können nicht Mitglied werden. Also wir sind sozusagen in unserer Branchenorganisation alles Leute, die auch im Beruf stehen und das alles ehrenamtlich neben der Arbeit machen. Genau, wir haben uns 2022 gegründet. Wir hatten das Glück, dass in Dresden gleich ein paar Leute zusammenkamen und parallel haben wir aber eben auch bundesweit mal alle Leute eingesammelt, die sich da in den letzten Jahren in der Branche angesammelt hatten in der FAU, aber noch nicht weiter in Kontakt getreten waren und sind jetzt seit diesen 2,5 Jahren im Prinzip in einem Prozess, einerseits uns selber weiterzubilden über die Verhältnisse in der Branche, mehr Durchsicht zu entwickeln miteinander. Wir haben jetzt mehrere Treffen gehabt. Wir haben einmal ein strategisches Programm festgelegt, im Anfang Sommer, mitten in der Hochsaison, um mal auch den Kopf beschäftigt zu halten und nicht nur alles andere. Und haben uns jetzt im Herbst nochmal zusammengetroffen auf ein bundesweites Treffen, haben angefangen darüber zu reden, okay, welche Mindestarbeitsbedingungen wollen wir eigentlich in unserem Branchenbereich etablieren? Wofür wollen wir streiten als absolutes Minimum als Branchenföderation? Dazu ist zu sagen, Landwirtschaft reden wir am meisten drüber, sind wir die meisten Leute bei der IGG und auch die prekärsten. Wir sind aber auch sozusagen die Branchensektion für Leute aus dem Bereich Forstwirtschaft, aus den Umweltberufen. Genau, also und Galabau, also sind nicht nur Landwirtschaftsmenschen. Genau, vielleicht unsere betrieblichen Ziele ganz kurz. Also was ganz klar im Fokus steht, sind Lohnhöhe. Wir haben massenhafte Mindestlohnunterschreitungen überall. Wir hatten bei unserem Präsenztreffen, hatten wir einige Leute, die haben gesagt, okay, ich bin seit 6 Jahren in der Landwirtschaft, ich habe noch nie Mindestlohn gekriegt. Das ist relativ gängig, leider. Also Lohnhöhe ist ein großes, großes Thema. Ein anderes großes Thema, was die Arbeitsbedingungen angeht, ist Arbeitszeit immer wieder in verschiedensten Spielarten. Die Prekarität von Lehre bei gleichzeitiger Beteuerung, dass wir einen enormen Fachkräftemangel haben, können wir gerne dann noch tiefer reingehen. Und eben auch immer wieder Arbeitsschutz. Also ein Großteil unserer Kolleginnen erreicht das Rentenalter nicht, also berufsfähig. So. Und braucht eigentlich von vornherein ein zweites Standbein und um die Altersvorsorge steht es sehr schlecht. Und gleichzeitig ist bei uns ein bisschen die Besonderheit in der Branche, dass es eben eine sehr komplexe Situation ist und du nicht einfach Flink-like oder Uber Eats oder ähnliches sagen kannst, okay, der scheiß CEO, der will hier den fetten Schmott machen, sondern unsere Chefinnen sind oft selber selbstmordgefährdet oder kurz vorm Aufgeben. Und das Ganze ist wirtschaftlich sehr komplex und das macht es auch die gewerkschaftliche Positionierung sehr komplex. Vielleicht so kann man es umreißen. Das ist, worin wir uns im ganz alltäglichen Klein-Klein bewegen. Was wir jetzt viel gemacht haben, ist uns über Arbeitsbedingungen auszutauschen, über Lehrbedingungen auszutauschen, da Leute auch zu beraten, also unsere Mitglieder zu beraten, wo gehen wir als nächstes arbeiten, was sind gescheite Lehrbetriebe, welche besser nicht. Das machen wir sehr viel, uns Weiterbildung zuzuschanzen. Und eben auch mit Institutionen wie der ABL, mit dem Solawi-Netzwerk und so weiter ins Gespräch zu kommen, uns da auch zum Teil in Arbeitskreise mit reinzusetzen. Also ich selber bin auch beim Arbeitskreis Arbeitsbedingungen im Solawi-Netzwerk mit tätig. Und gleichzeitig, da wir eben in diese FAU eingebettet sind, sehen wir uns auch als eine explizit politische Branchengewerkschaft. Das heißt, wir wollen auch darüber wollen jetzt einfach nicht nur auf unsere Arbeitsverhältnisse gucken, sondern genau diese Themen, und da trifft es sich auch mit der JABL, also mit der jungen ABL öfters mal, wollen auch darüber reden, wie muss sich denn die Agrarwirtschaft verändern, damit sie auch sozusagen unsere Lebensgrundlagen erhält. Genau, was ist eigentlich eine zukunftsfähige Landwirtschaft? Deswegen sitzen wir ja auch heute hier. Und eben auch immer wieder reinzutragen, was sind die Verwerfungen des Kapitalismus oder die Probleme des Kapitalismus, die wir in unserer Branche ausbaden müssen. Weil immer öfter stellt, eigentlich sind wir so eine typische Branche, ähnlich vielleicht wie manche Gesundheitssektoren, wo eigentlich nur der Idealismus uns noch in der Arbeit hält, weil wir halt sagen, naja, die Welt muss ernährt werden, das Land muss gepflegt werden. Ebenso wie viele Leute in der Pflege halt reingehen, weil sie sehen, diese Arbeit muss halt gemacht werden und sie würden sie auch im Kommunismus machen, aber im Kapitalismus ist sie ziemlich zum Kotzen. Vielleicht zu weit.
Wir haben auch gedacht, vielleicht ist es schön zu wissen, wer aus den Branchen vielleicht hier ist, ganz am Anfang, weil die Erfahrung ist, dass manchmal, wenn man so lange schon geredet hat und dann ganz am Ende fragt, dass dann das eher so zögerlich ist, deswegen würden wir uns freuen, wenn vielleicht so ein kurzes Stimmungsbild ist, wer denn aus den Branchen, also aus den grünen Gewerken sozusagen hier ist, vielleicht könnt ihr kurz die Hand heben, also aus den Solaris, aus den ganz verschiedenen Bereichen irgendwie. Ja, cool. Und wir hatten auch gesagt, wir machen es relativ offen. Das heißt, wenn ihr irgendwie direkt Themen habt, die euch besonders interessieren oder so, oder ihr auch konkrete Sachen habt, wie ihr euch organisiert oder Fragen habt, wie ihr euch organisieren könnt, dass wir das direkt einfach auch direkt reingeben.
Vielleicht fragst du auch nochmal nach der Zeit nach hinten raus für die Leute, die jetzt vom Acker oder anderen Frühschichten kommen. Ja. Ja.
Genau, wir haben gedacht, wir machen so bis, jetzt haben wir ein bisschen später angefangen, bis 9, eine gute Stunde. Es gibt auf jeden Fall dann noch was, es gibt ja eh was zu essen, auch für dich nochmal dann, wenn du... genau, und vielleicht ist danach auch cool, dass wir gar nicht so lange jetzt machen, sondern eher dann sogar nochmal sagen, es gibt danach nochmal wirklich einen kleinen, noch Kraft für Austausch. Genau, und für Organisierungsgespräche unter den Leuten selber, dass man sich nochmal vernetzen kann irgendwie. Genau, habt ihr konkret direkt schon irgendwas, was euch direkt... Eine direkte Frage, einen direkten Einstieg. Sonst ja, hätte ich vielleicht direkt nach dem aktuellen, also was sind nochmal die Arbeitsbedingungen eigentlich, was sind aktuelle Herausforderungen, also so alltägliche Art. Eigentlich wollte ja auch Inka hier sein, auch von der JABL, die muss, konnte dann kurzfristig nicht, weil sie jetzt die Kühe übernehmen muss, also das, die hat, genau. Genau. So viel zur Lage der Beschäftigten, die kann leider nicht da sein, lässt aber lieb grüßen. Also das vielleicht, ja.
Ich komme nicht aus dem Bereich, es interessiert mich aber und ich habe nur die Bitte, möglichst wenige Abkürzungen, ja. Dann nur so drei Buchstaben, also zumindest jemand zu benennen, weil sonst kriege ich nicht durch.
Ja, also genau, das ist einmal nochmal das, genau, um das zu sagen, also es gibt die IGG, das ist die Initiative Grüne Gewerke. Das ist die Brancheninitiative der FAU, der Freien Arbeiterinnenunion. Mhm. Das ist IGGS Wolf über die FAU. Und dann haben wir einmal Manu, das ist die JABL oder JABL. Oder
wie heißt das?
JABL.
Genau. Die junge ABL.
Das ist die junge Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft. Also das nochmal so. Mhm. Genau. Genau, also aktuelle Herausforderungen eigentlich in der alltäglichen Lohnarbeit sozusagen. Was sind da so Themen, Herausforderungen?
Ich habe tatsächlich nochmal mit Inka telefoniert. Genau, genau, Inka wollte eigentlich hier sein. Inka ist Milchbäuerin und studiert auch gerade Ökolandbau in Witzenhausen und schreibt tatsächlich gerade ihre Bachelorarbeit über die Arbeitsbedingungen bei Auszubildenden in der Landwirtschaft in Deutschland. Also so sehr passendes Thema, deswegen wollte sie auch eigentlich heute Abend hier sitzen. Genau, und Inke hat fast 380 Auszubildende in ganz Deutschland befragt. Das ist nicht ganz repräsentativ, weil sie zu viele in Hessen und Baden-Württemberg erwischt hat. Aber es ist trotzdem sehr spannend und das vielleicht einfach so als Zahlen erstmal. Also genau, insgesamt die Zahl der Landwirtinnen in Deutschland absolut ist rückläufig, die Zahl der Auszubildenden ist absolut rückläufig. Es gibt ein Höfesterben, wir haben circa 10 Höfe pro Tag, die aufgeben, also irgendwie 1,1 Millionen in den letzten 10 Jahren in Deutschland. Die Höfe werden immer größer, also das sind so Tendenzen, die einfach da sind. Ich glaube, da hinten habe ich auch ein Ansichtsexemplar von diesem Ackerland oder Zugang zu Ackerlandheft. Da kann man nochmal so ein paar Zahlen nachlesen, wo das nochmal so drinsteht. Genau, und bei dieser Befragung, die Inka eben hatte, kommt tatsächlich heraus, dass, also genau, laut Vertrag haben die meist, also haben im Durchschnitt die Menschen 40,5 Arbeitsstunden, die in der, die Ausbildung zu LandwirtInnen machen. Im Schnitt arbeiten die meisten aber, oder im Schnitt arbeiten sie aber 50,04 Stunden. Also sie sind schon mal 10 Stunden einfach über dem Vertraglichen. Und allein das wäre ja schon, oder ist ja schon Arbeitsrecht, nicht rechtens, also man darf ja nur 48 Stunden über ein Monatsmittel von 6 Monaten. Und tatsächlich gibt es sogar ein Viertel, die über 55 Stunden die Woche arbeiten. Und das halt in der Ausbildung, wo du irgendwie 900 Euro im Monat verdienst.
Wenn du Glück hast.
Wenn du Glück hast, genau, das ist auch der Schnittwert hier irgendwie. Und das zeigt vielleicht so ein bisschen, oder vielleicht noch die Zahl, die auch sich auf diese 377 Leute bezieht, ist so, dass
bei vielen die Überstunden nicht ausgeglichen werden, dass nur 13% nie am Wochenende arbeiten und 40% zweimal im Monat am Wochenende arbeiten. Und viele eigentlich irgendwie das als eine zu hohe Belastung ansehen und trotzdem, ich glaube, es waren paar 70% ihren Betrieb als Ausbildungsbetrieb weiterempfehlen würden. 75% würden den weiterempfehlen. Und ich finde, das zeigt schon so ganz gut, wo eigentlich die Norm liegt. Also die Norm bei der Ausbildung oder so liegt da einfach, es ist extrem viel zu arbeiten und du kriegst extrem wenig Geld dafür. Und Landwirtschaft ist nicht nur Beruf, sondern Landwirtschaft ist immer auch Leidenschaft und Hobby. Also das ist ganz stark dieses Bild, das einfach da ist. So, es ist, du hast keine 40-Stunden-Woche und lässt dann den Hammer fallen, sondern du lebst für den Betrieb. Und das egal, ob du in einem Angestelltenverhältnis bist oder nicht. So, und das ist auch das, was ich auf Betrieben erlebt habe. Ich war auch in der Weinlese relativ viel selbst und da hat mir auch, also ein befreundeter Betriebsleiter, der dann halt so sagt, ja, wen ich halt hier bräuchte an Azubi, wäre so einer, der halt wirklich für den Betrieb brennt und nicht jemand, der in der Lese halt sagt, ja, ich habe jetzt 60 Stunden gearbeitet, ich fahre jetzt nach Hause. Und das ist halt einfach so die Grundvoraussetzung und ich finde, das zeigt schon ganz gut dieses Problem auf. Boah, vielleicht kannst du da genau reingrätschen auch.
Ja, nochmal Übersetzung für die Leute aus anderen Branchen, also aus irgendwelchen Gründen nennen wir die Leute auch nicht Chefin, sondern Betriebsleiterin. Das ist auch noch so ein Special auf jeden Fall. Genau, ich würde auch nochmal einhaken bei den generellen Fakten. Also wir haben eine, vor denen das alles stattfindet, diese Arbeitsbedingungen. Ne? Also du hast ja schon gesagt, Höfe sterben. Also wir haben, der allebärtige Mann Marx sagte schon, das Kapital strebt zum Monopol. Das heißt, wir haben eine enorme Verdichtung auf immer weniger große Konzerne und Betriebe. Was regional sehr unterschiedlich ist, da könnte Mensch geschichtlich reingehen, muss Mensch aber nicht. Kurz gefasst, im Osten haben wir sehr große Betriebe im Regelfall, einfach schon durch die ganze Geschichte mit den LPGs und so weiter, haben wir da oft so Durchschnittshektargrößen von 250 Hektar pro Betrieb. Wenn ihr jetzt nicht jeden Tag in Hektar denkt, das ist ein mittelgroßes Dorf mit seinen Fluren, das ist dann ein Betrieb. So. Wir haben aber auch einige, gar nicht so wenige Betriebe, die haben 2500 Hektar pro Betrieb, das sind dann 10 Dörfer. Das ist ganz schön viel. Und in Bayern haben wir aber noch gar nicht so wenig Betriebe, wo eine Kleinfamilie mit 5 Hektar rummehrt. Also wir haben enorm verschiedene Arbeitsverhältnisse, das zum einen. Dann hast du schon gesagt, die Zahlen gehen runter, sowohl die Betriebszahlen, die Beschäftigtenzahlen eben auch. Wir sind eine sterbende Spezies als Beschäftigte. Wir haben heute noch 876.000 Beschäftigte in der Landwirtschaft. 1991 waren das noch 1,8 Millionen. Und Vollzeitäquivalente sind das auch nur noch nicht mal 500.000. Genau, diese jeweiligen Betriebe sind sehr unterschiedlich, ob sie Sonderkulturen sind, wo viel migrantische Arbeit eingesetzt und extrem ausgebeutet wird, oder ob es große LPGs sind, wo eher Fachkräfte in trotzdem vielen Stunden, aber dann doch stabilen Arbeitsverhältnissen zum Einsatz kommen. Und dann haben wir noch so Specials wie zum Beispiel die Solawi-Bewegung oder die Bio-Bewegung, wo wir einen enormen Anteil noch an versteckter Arbeit drinstecken haben, über Buftis, über Woofing, über FEJs. Also in gar nicht so wenig Betrieben arbeiten dann auch die am meisten arbeiten im Betrieb, eher im Bio-Bereich oder im alternativen Bereich, sind die FEJler, die am wenigsten verdienen. Und die zusammen mit den Azubis, das ist auch noch so eine Absurdität. Genau, dann haben wir zum Thema Arbeitsverhältnisse eben das, habe ich schon gesagt, Arbeitsschutz ist eins der eklatantesten Probleme, was wir haben. Also in der Zeit, wo ich in der Branche bin, habe ich von 3 Toten im Nahumfeld gehört. Und wenn wir unsere Gewerkschaftstreffen haben, kommt eigentlich nie, also haben wir vielleicht 1-2 Leute ohne Verletzung. So, meistens ist das nicht so schlimm, aber manchmal sind es eben auch die Sehnscheinentzündungen, die sich über 1,5 Jahre zieht und die ganze Zeit in Frage stellt, ob du überhaupt noch weiterarbeiten kannst. Und alle fragen immer, gerade die Auszubildenden auch, bin ich überhaupt für den Betrieb gemacht, wie lange halte ich das durch? Und das auch nochmal, ne, Stichwort Fachkräftemangel, vor dem Hintergrund, dass mittlerweile in die Lehre enorm viel investiert werden muss, wenn du eine zukunftsfähige Landwirtschaft haben willst. Weil wir haben die staatliche Ausbildung, die lernt ja 0815 konventionelle Landwirtschaft, die eigentlich abgeschrieben ist. Das sagt auch eigentlich die EU und die Bundesregierung. Trotzdem wird es gelernt. Du lehrst nichts über eine Landwirtschaft, mit der wir in die Zukunft gehen könnten. Und du hast dann hast du die Demeter-Ausbildung, die sogenannte freie Ausbildung, und du hast die selbstorganisierte Ausbildung. Beide sind staatlich nicht anerkannt. Bei der einen kriegst du immerhin noch ein Ausbildungsgehalt, beim anderen viel Glück oder machst nach der Arbeit.
Und das Absurde ist aber, dass es teilweise halt gar keinen Unterschied macht, was du nachher an Lohn kriegst. Also so du, es ist eigentlich teilweise egal, ob du jetzt irgendwie eine Ausbildung hast oder nicht. Du bist halt einfach auf Mindestlohnniveau, wenn du Glück hast, wie Wolf ja auch schon sagte. Und also gerade bei den Solavis und vielen in die Richtung, da ist es oft auch so, dass die Menschen, die sind 20 Stunden angestellt, aber es ist klar, die arbeiten 40 Stunden. Oder die werden über den Winter entlassen und gehen zum Amt, weil es nicht genug Kohle gibt, um die über den Winter durch anzustellen. Also das ist genau das, was Wolf meinte. So, ich habe so das Gefühl, in der, sag ich mal, Großbetriebe, konventionelle Landwirtschaft, da beutest du eigentlich immer Mensch, Tier, Pflanze, Boden aus. Und in der solidarischen Landwirtschaft versuchst du, Pflanze, Boden und Tier nicht auszubeuten, aber beutest dann auf jeden Fall noch, also dich selbst umso mehr aus. So.
Genau, und was ich gerade erzählt habe, waren vor allen Dingen die deutschen Arbeitsrealitäten, sage ich jetzt mal, oder die Arbeitsrealitäten von deutschen ArbeiterInnen. Um noch einen Clou zur migrantischen Saisonarbeit zu kriegen, haben wir, ich habe schon gesagt, vor allen Dingen haben wir die in den Sonderkulturen, vor allen Dingen haben wir die in den mittelgroßen Betrieben. Warum ist das so? Wir haben diese kleinen Betriebe, das ist Familie plus ein Knecht, eine Knechtin im Regelfall, wie in the good old times. Wo sich vor allen Dingen die Familie selber ausbeutet, muss man ganz klar sagen. Und dieser Betrieb meistens betriebswirtschaftlich eigentlich vom Markt wäre und die Leute aus Idealismus oder Familientradition oder weil man diese bäuerliche Landwirtschaft halt erhalten will, irgendwie dranbleiben. Aber marktwirtschaftlich gesehen würde dir jeder bei der Budgetplanung sagen, such dir einen anderen Job. So, ne? Also diese Betriebe halten sich, aber sind eigentlich sozusagen, würden Ökonomen sagen, fast nicht mehr marktfähig. Können aber auch selten Leute anstellen oder stellen meistens Vertraute an oder ein, zwei Personen. Die großen Betriebe, die wir im Osten haben, die wollen meistens gut ausgebildete FacharbeiterInnen, die sehr lange bleiben und können ihre Betriebe meistens auch so organisieren, dass sie über das ganze Jahr eine relativ durchgängige Beschäftigung haben, also diese 500 plus Betriebe, 500 Hektar plus. Und
die machen aber halt fast nur Ackerbau.
Die machen fast nur Ackerbau, oder Mischbetriebe noch. Ne? Und wo die meiste migrantische Arbeit wirklich aufläuft, ist zum Beispiel, also wir haben Quoten von 11-59% Anteil an Saisonarbeitskräften, die zumeist migrantisch sind, die zumeist Rumänen sind, 80%.
80%, ja.
Und die sind vor allen Dingen in diesen Betrieben an der Schwelle zu, sie werden eigentlich gerade vom Markt gedrängt.
Durch maschinisierte KI.
Wo dann sozusagen maschinisierte KI oder eben durch die größeren Betriebe aufgekauft, wachsen und weichen. Und die versuchen sich auf dem Markt zu halten durch Überausbeutung von migrantischer Arbeit. Also Überausbeutung ist ein komisches Wort, aber es ist geläufig. Und die es meistens trotzdem nicht schaffen. Und die Sonderkulturen, die einfach extrem harte Arbeit brauchen, die du meistens so lange nicht durchhalten würdest. In der Form. So, wo der Mensch dann einfach immer noch billiger ist als die Maschine. Und dort, in diesen Situationen, haben wir massives Lohndumping. Dort haben wir es oft, dass irgendwie die Leute werden schon unter Mindestlohn bezahlt, werden schwarz bezahlt, oft auch, was den Leuten aber auch oft ganz recht ist. Das ist auch ein komplexes Thema. Aber dann wird noch Miete abgezogen, dann wird noch horrende Summe fürs Essen bezahlt. Also die Leute wohnen zum Teil in einem Container und zahlen dafür 200 Euro pro Monat. Zum Teil gibt es richtige mafiöse Strukturen, die zahlen die Leute die ersten zwei Monate, dann machen sie eine kleine Abschlagszahlung, dann wird es immer weniger und dann warten sie darauf, dass die ganze Crew irgendwann vom Hof geht und dann wird die nächste rangeholt. So, das ist nicht immer so, es gibt auch viele Betriebe, die arbeiten seit Jahren mit denselben Leuten, aber es ist auch nicht gerade selten und es sind oft auch branchenübergreifende Gruppen, die diese Arbeitskräfte ranorganisieren.
Dann zahlst du da noch Vermittlungskosten daran, dass du überhaupt an eine Arbeitsstelle rankommst, was auch absolut illegal ist.
Genau, und was wir erleben, sind, dass diese Leute, die Arbeitskräfte ranziehen, diese VermittlerInnen, oft selber Landsleute sind und die zum Teil auch gar nicht so auf die Branche festgelegt sind, sondern wir dieselben Arschlöcher jetzt im FAU-Kontext irgendwie in der Baubranche, in der Logistikbranche und so weiter immer wieder treffen. Und die dann auch, wenn irgendwo der Boden zu heiß wird und sie ein paar Verfahren an der Backe haben, sie dann einfach untertauchen, Branche wechseln und dann hoffen dadurch erstmal wieder weg vom Fenster, also aus dem Fokus zu sein. Und da gibt es krasse Fälle auf jeden Fall. Da gibt es Schlägertrupps, die geschickt werden. Da gibt es Leute, die vom Baum fallen, eine krasse Rückenverletzung haben und dann gedrängt werden, nicht in Deutschland zum Arzt zu gehen, sondern 1.000 Euro in die Hand gedrückt kriegen und sagen, du gehst in Rumänien zum Arzt, ich habe dich nie gesehen. Und das sind Stories, die kommen wirklich nicht so selten vor, leider. Sorry, du hattest eine Meldung. Oder? Nee?
Okay. Und Wolf redet ja gerade auch über deutsche Zustände. Also wir brauchen jetzt von Südeuropa gar nicht erst anfangen. Ne? Ich habe mich mal recht viel mit Süditalien, vor allem Sizilien, auseinandergesetzt. Also genau, da sind die mafiösen Strukturen halt nochmal viel krasser. Da kommen halt wirklich subsaharine Flüchtlinge einfach direkt übers Mittelmeer, landen da in illegalisierten Strukturen, leben da in Ghettos, kriegen vielleicht maximal 2 bis 3 Euro die Stunde, maximal. So, wo sie teilweise dann auch noch was an den Korporale, den Vorarbeiter abgeben müssen. Und ganz oft das dann noch mit Prostitution einhergeht. Das, also genau, ich glaube, wir brauchen da gar nicht jetzt viel weiter drüber reden. Ihr habt das sicher alle schon mal gehört. In Süditalien, in Südspanien, Almeria, das größte Plastikmeer der Welt, wo unsere ganzen Tomaten und Biotomaten eben herkommen. Und was da ganz oft auch passiert, ist, dass Menschen einfach von Ernte zu Ernte zu Ernte, die gehen von einer Sonderkultur zur nächsten, weil halt du hast zuerst die Tomaten, dann hast du die Orangen und dann hast du die Oliven und dann kannst du halt immer schön alle 2 Monate oder 6 Wochen kannst du die Sonderkultur wechseln, so ungefähr.
Jetzt in Deutschland oder in Schweden? Na viel, also sehr klassisches Erdbeer und Spargel, die Bereiche.
Weinbau auf jeden Fall auch. Mhm. Und genau, dann haben wir alle in der Weiterverarbeitung dann schon, in der Fleischverarbeitung auf jeden Fall. Mhm. Also ich meine, Tönnies haben wir wahrscheinlich auch alle im Kopf.
Aber letztlich als Faustregel gilt, die sehr handarbeitsintensiven Branchen, die krass auf menschlichen Verschleiß, also so die Sonderkulturen, die krass auf menschlichen Verschleiß einfach arbeiten mit einem hohen Handarbeitsanteil. Brennholz tatsächlich auch, ist auch ein Bereich.
Kannst du ganz kurz mal erklären, was du unter Sonderkulturen verstehst? Also Erdbeerspargel, alles, was so eine kurze Zeit geerntet wird oder was?
Was einfach nicht so in den klassischen Anbau reinpasst und mehrjährig ist, zum Beispiel auch im Fall von Spargel und Erdbeeren auf dem mehrjährigen Anbau. Und eben wirklich eben dieses sehr handarbeitsintensive. Du kannst es halt schlecht maschinisieren.
Okay. Und vieles von halt so, genau, kleinteiligerem Gemüsebau, würde ich sagen. Mhm. Oder halt viel Verschiedenes, vor allem auch Fruchtgemüse, würde ich sagen. Also Tomaten, Paprika und sowas, alles in die Richtung, was sich halt nicht so gut hochskaliert. Also was du halt nicht wie bei einem Ackerbau in riesigen Hektarzahlen machen kannst und du dann halt immer Arbeitsspitzen hast. Also es gibt immer so 6 Wochen im Jahr, da hast du einfach eine absolute Arbeitsspitze, da brauchst du 10-mal so viele Leute wie im Rest des Jahres. Mhm. Weil du halt ernten musst oder so, vor allem ernten. Da sind wir stehen geblieben.
Das ist auch die Sache mit den Tarifverträgen. Ne? Also ich habe früher im Wald gearbeitet, im Akkord, und hatte dann Probleme mit dem, wo ich gearbeitet habe, ein jugoslawischer Unternehmer. Und habe versucht, da mit der Gewerkschaft was zu machen. Und dann kam raus, der Arbeitgeber ist nicht im Arbeitgeberverband, dann muss er nicht Tarifverträge einhalten und zack, stehst du wieder im Leeren mit deinen Interessen und mit deinen Rechten.
Genau, also ist die Frage, ob wir da jetzt schon tiefer reingehen wollen, aber vielleicht dazu nochmal. Also Tarifbindung ist sehr, sehr gering im landwirtschaftlichen Bereich. Wir haben noch einen halbwegs flächigen Tarif von der IGBAU bei den sogenannten LohnunternehmerInnen, also so die Betriebe, die halt für Ernteeinsätze und so weiter kommen, die haben einen relativ großen Verband, wo es einen Tarifvertrag gibt. Aber ansonsten ist die Tarifbindung quasi nichtig. Also wie viele Leute hast du schon getroffen, die Tarif kriegen? Oder wo ein Tarifvertrag überhaupt besteht?
Ich weiß es von keinem.
Ja.
Aber eine Belegschaft kann natürlich streiten und den Arbeitgeber dazu zwingen, den Arbeitgeberverband zu bringen, sodass dann auch ein Tarif
Genau, aber Stand jetzt ist, das versuchen wir ja auch zu ändern, der gewerkschaftliche Organisierungsgrad in der Fläche ist sehr, sehr gering. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass wir jetzt in der kurzen Zeit, die wir ja als relativ kleine Initiative am Start sind, auch wirklich krass gewachsen sind. Also vielleicht ändert sich es auch.
Und das, also genau, es ist schon ein Sonderfall, dass es, würde ich sagen, also auch immer noch dieses Bild gibt, vor allem von der selbstständige Landwirt, brauche ich gar nicht gendern, der seinen eigenen Betrieb leitet oder sowas. Aber mittlerweile sind 55% der Menschen in der Landwirtschaft in Deutschland sind Angestellte. Also es ist mittlerweile auch die Mehrheit. Aber was Wolf eben meinte vorhin, es gibt halt nicht, also oder selten so dieses klassische, es gibt halt einen Betrieb, wo wirklich einige Dutzend Leute oder einige hundert Leute angestellt sind und es ist klar, wie ich mich organisiere und gegen wen ich mich richte. So, das Ganze findet im ländlichen Raum statt und ganz oft findet das halt auch, also es ist halt auch unter diesem Stern von, dass krasse Abhängigkeiten bestehen, weil die meisten, also ganz viele auch entweder in unmittelbarer Nähe im ländlichen Raum wohnen, es also viel weniger Anonymität gibt als in urbanen Räumen in der Stadt, oder sogar auf dem Betrieb selbst wohnen, wo halt diese Grenze komplett verschwimmt. Ne? Also so Chef oder Freund oder gemeinsam schmeißen wir diesen Betrieb oder also da gibt es diese Grenze einfach nicht. Also wenn du jetzt irgendwie drei Leute quasi angestellt hast auf einem kleinen Hofbetrieb, was würde es denn da bedeuten, zu sagen, ich organisiere mich jetzt als Arbeitnehmerin und gehe in den politischen Streik?
Und ich will noch ergänzen, also ich fände es auch gut, wenn wir dann nochmal auf die anderen Fragen kommen, aber ich will noch ergänzen, was wirklich oft ist, dass Landwirtschaft auch einfach cholerische Typen anzieht als Chefin. Ne? Also wir haben so ein paar Branchen, wo das viral ist, aber so Leute, mit denen du als Gewerkschaft auch nicht gescheit reden kannst, weil die Leute einfach bei der kleinsten Kritik einfach explodieren. Auf einem Level, was einfach kein Gut und Böse mehr kennt. So, ne? Das ist schon auch einfach was die Branche sehr prägt im kleinen und mittleren Bereich, würde ich sagen. Sorry.
Ja, also ich finde es auch interessant, was ihr vorhin meintet, ne? Was du meinst von dem Bild, also er braucht jetzt jemanden, der hier brennt und so. Also ich habe genau das Gleiche von dem momentanen Chef von mir, wo ich Minijob mache, gehört. Ne? Ja, ne? Also ich jemand mit Leidenschaft, wo es eben nicht dann heißt, ich habe jetzt Feierabend und so. Und gleichzeitig auch, also ich habe das Gefühl, es ist schon eine krasse Idealisierung von diesen sich überarbeiten, ne? Also sowohl der als auch die Chefin davor. Also ich kriege ja selber viel weniger als du, ne? Wenn ich mir einen Stundenlohn auszahlen würde, wäre das für 6 Euro oder so. Und halt auch so, weiß ich nicht, das siehst du auch in der Landwirtschaftskammer oder irgendwie Agrar heute oder was ist immer dieses, ach die jungen Menschen, die das macht denen überhaupt nichts aus, die brennen dafür, das ist ihre Leidenschaft und die wollen einfach, das macht denen gar nichts aus, dass es kein Wochenende gibt und Leben, also dieses Arbeit und Leben, also Work-Life-Balance, kann man gar nicht so denken, weil es ist ja alles nur eins, so, ne? ja, und wie geht man dann daran, ne? Also wenn das sozusagen die Arbeitgebenden sind, die dann irgendwie sich selbst auf die Schulter klopfen, dass sie sich selbst ausbeuten oder was. Also das kann es ja auch nicht sein. Und gleichzeitig das halt in einem wirtschaftlichen System, wo die ja einfach keine vernünftigen Preise für ihre Ware kriegen, ne? Und das ganze Subventionssystem auch immer noch nicht umgeschaltet hat, für gesellschaftliche Dienstleistungen zu bezahlen, die Landwirtschaft erbringen kann.
Also vielleicht nur kurz dazu noch, also uns hat das ja extrem umtrieben, als letztes Jahr die großen Bäuerinnenproteste waren und wir als IGG da auch mitgemacht haben oder sozusagen versucht haben, eine Stimme von LandarbeiterInnen in diesen Protesten zu sein. Und es ist und bleibt extrem schwierig, nicht nur in dieser Branche. Wir leben im Spätkapitalismus, ist was viele Branchen betrifft, aber bei uns natürlich ganz extrem, dass wir Forderungen, wenn wir Forderungen in manchen Betrieben durchsetzen würden, aber da möchte ich auch noch dazu sagen, es sind nicht nur die Chefinnen, es sind schon auch manchmal unsere Kollegen, die einfach ein bisschen zu wenig sozusagen für ihr eigenes Leben auch kämpfen. Aber in manchen Betrieben würden wir es durchgesetzt bekommen, würde der Betrieb tatsächlich in die Insolvenz gehen. Und das ist ein Problem. Das ist ein enormes Problem. Und dafür gibt es, glaube ich, keine Patentlösung, aber eine Lösung muss mindestens sein, die Leute bei den BäuerInnen-Protesten auf den Stiefel zu treten und zu sagen, Chefchen, ich kann schon deinen Traktor an die Autobahn fahren, aber dann fände ich schon gut, wenn auf dem Schild auch steht, mehr Lohn für die Beschäftigten. Und übrigens könntest du auch mal den Einzelhandel adressieren, der die ganze Kohle wirklich abschöpft und nicht nur über die Grünen meckern. Also so, und da denke ich, da müssen wir als Beschäftigtenseite noch hinkommen, eine gute Analyse zu bilden, wo geht das Geld eigentlich hin? Und unseren Chefinnen dann auch zu sagen, du kannst dein Maul schon aufmachen, aber dann mach's richtig auf und kämpf dafür, dass auch für uns die Kohle reinkommt, wenn du hier auf dem Hof den dicken Max machst und uns rumschickst. Dann können wir anfangen zu reden. Und das fehlt mir oft dolle. Und auch so, bei vielen, vielen Chefinnen ist einfach klar, im Zuliefern an den Einzelhandel macht dieser Betrieb einfach keinen Sinn mehr. Ja. So, ne? Und da kann man nicht einfach so tun, als gäbe es diesen Fakt nicht und noch 10 Leute mit ins Unglück stürzen, die ganz selbstverständlich für einen trotzdem weiter ackern sollen. Und da sehe ich uns auch irgendwie als Beschäftigtenorganisation ein Stück weit zu sagen, Chefchen, ja, ist schon schön, wenn der Betrieb bleibt, aber dann müssen wir halt jetzt mal in die Direktvermarktung gehen, dann müssen wir Solawi machen, dann, oder meinetwegen eine Abokiste, aber Edeka wird es uns nicht liefern, was wir brauchen, um diesen Betrieb und auch unsere Lebensgrundlage als Beschäftigte zu erhalten, also mach den Kopf. Oder kollektiviere, dann machen wir uns zusammen Kopf. Aber wenn du uns rumschickst, dann musst du auch liefern. So.
Aber was können wir als Verbraucher tun, dass das besser wird? Ich meine, die Lebensmittelpreise sind so in die Höhe geschieden, dass viele Leute sich kleinere Laden oder kleinere Lebensmittel leisten können. Und wenn dann noch höhere Löhne und so weiter von der Landwirtschaft kommen, dann können wir
ja, ich würde sagen, es ist schwierig, weil also generell ist es so, dass die Ausgaben der Konsumentinnen in Deutschland, die liegen für Lebensmittel bei 10-15%. Das ist europaweit absolut unteres Ende. So, also so, wir sind so vor so einer Grundfolie von Deutsche geben extrem wenig Geld für Lebensmittel aus. Das liegt unter dem allen. Dass auch die Lebensmittelpreise sind im europäischen Vergleich auch viel zu niedrig. Ne? Fahrt nach Österreich rüber, ähnliches Lohnniveau, Lebensmittelpreise eindeutig irgendwie 20% höher oder sowas, würde ich jetzt mal so aus dem Daumen sagen. So. Und trotzdem ist halt voll dieses Problem der steigenden Kosten und das durch diese Frage cui bono, wer profitiert? Und also da sind wir ja wirklich beim Lebensmitteleinzelhandel. Also es gibt einfach dieses Oligopol, dieses Kartell von den großen 4. Das ist die Schwarzgruppe mit Kaufland und Co., die beiden Aldis, Edeka, wo Penny dazugehört und Rewe, wo Netto dazugehört. Die besitzen 80% des deutschen Marktes. Das sind 4 Ketten. So. Und die, wie Wolf gerade meinte, die diktieren die Preise. So. Und die haben eine Marge von 20-30% da drauf. Jetzt gerade ist eine Doku bei Arte, wo sie mal in Frankreich verglichen haben, Bio und Konvi. Die Marge bei Bioprodukten ist einfach höher als die bei Konvi-Produkten. Das heißt, an Bioprodukten verdient in erster Linie der Einzelhandel. Und teilweise sitzen die BäuerInnen noch auf ihrem Getreide von vor 2 Jahren rum, weil sie sagen, ich kann das als Bio-BäuerIn kann ich das nicht zu diesem Preis verkaufen. Ich bin teilweise bei 30 Euro die Tonne unter konventionellen sogar gelandet, weil, was Bio-Getreide angeht, wo du dir denkst, wo kommt das, also wo führt das hin, ne? Oder die Molkereien, die dir halt die Milchpreise diktieren. So, und da ist halt so, würde ich auch sagen, da kommen halt einfach Produzentinnen und Konsumentinnen zusammen, also mit einem ähnlichen oder gleichen Interesse von, wir müssen halt dieses Kartell oder dieses Oligopol von Einzelhandel brechen. Und da würde ich sagen, das Erstbeste, was du tun kannst, ist eine direkte Beziehung zu den Produzierenden der Lebensmittel herstellen. Und da ist gerade, würde ich sagen, die naheliegendste Antwort ist, dein Gemüse durch eine Solawi zu beziehen. Aber es gibt auch ganz viele andere Betriebe, also wir lassen uns im Haus jede Woche mit Milch, Eiern und Joghurt beliefern von so einem Landgut. Die liefern uns das ins Haus rein. So. Und dadurch, dass es Direktvermarktung ist, ist ja deren Marge so viel höher, dass der Preis gar nicht so viel mehr ist, als wenn ich ein Bioprodukt im Supermarkt kaufe. Natürlich spreche ich da immer noch aus einer privilegierten Position heraus, aber einfach in eine direktere Beziehung zu den Produkten und zu den Produzierenden zu treten, ist, würde ich sagen, so das eigentlich das Beste, was du tun kannst erstmal.
Direkt dazu, oder?
Ja, direkt, auch als Antwort. Und wir haben in Düsseldorf neben der Solarie auch noch eine Einkaufskoop gegründet, die eben von regionalen Bauern direkt bezieht. Also wir gehen auf die Höfe zu, fragen die, was die anbieten und kaufen das da direkt zu fairen Preisen. Möglichst regional, möglichst bio, also regional wie möglich und so bio wie möglich. Und das ist dann eben sowohl für die Bauern Vorteil als auch für uns. Wir wissen, wo das Zeug herkommt und dass es gut ist. Und die bekommen ständige Preise. Das ist also auch, also man muss dann sich nochmal zusammentun mit ein paar Leuten und so, ja, als Verein oder wir haben es jetzt als Genossenschaft gemacht, das einfach mal gründen und dann geht man auf die Bauern zu.
Genau, ich würde.
Ja. Ich glaube, hier gab es zwei Fragen noch.
Das ist, ob du das auch so meinst, aber dass Verbraucher ja gar nicht mehr das Geld dafür haben, mehr für Nahrungsmittel auszugeben, weil das ist ja auch der Witz für mich. Also wenn ich als Gärtnerin irgendwie am Mindestlohn knabber, hier ist vielleicht dann auch noch mehr als irgendwo bei euch im Osten oder ich weiß nicht so, dann ist es ja voll der Witz, ich kann mir das selber auch nicht leisten. Also ich kann mir ja auch nicht in einer Tour dann da meine Sachen holen gehen oder keine Ahnung was. Und deswegen finde ich das so instant so mega frustrierend, dann irgendwie wieder darauf zu kommen, ja, also halt irgendwie so verbrauchermäßig, die könnten es ja richten. Also das Ding ist ja, dass quasi die Supermärkte jetzt einen auf Wohlfahrt machen, weil sie die Preise so drücken. Und also dieses Paradox irgendwie aufzunehmen. Also ich denke, da kannst du als Verbraucher einfach nur politisch aktiv werden und nicht als
Naja, ich würde vielleicht so ein bisschen ergänzend zu dem, was ihr gesagt habt, noch sagen. Also Solawi haben wir auch, gibt es auch eine coole Umfrage zu den Arbeitsbedingungen dort. Also bei Solawi gibt es die schlechtesten und die besten Arbeitsbedingungen, die du in einer Branche kriegen kannst. Das ist so das Spektrum, würde ich sagen. Achso, ja, Entschuldigung, danke. Und genau, Direktvermarktung ist gut, weil dann ist erstmal sozusagen dieser Profit der großen vier sozusagen ausgeschalten und die Idee, wo wir so ein bisschen hinwollen mit der IGG ist ja auch, dass du als Verbraucherin, als Verbraucher deine lokale Gewerkschaftsorganisation fragen kannst, hey, welcher der Direktvermarkter in der Region hat die besten Arbeitsbedingungen? Und dass die belohnt werden, die besten Arbeitsbedingungen hinstellen. Und bei Solawi ist das Schöne, gibt's noch vergleichsweise oft eben BieterInnen-Runden, dass sozusagen du hast einen Grundbeitrag und die wenig haben, bieten wenig drauf und die viel haben, bieten viel drauf und so kommt der Beitrag zusammen, der die gescheiten Gehälter bezahlt oder die guten oder besseren Arbeitsbedingungen ausfinanziert. Das wäre die Idee, also dass es diese Kooperation zwischen Konsumentinnen und Gewerkschaftsstrukturen gibt. Und dass wir eben ja auch zum Glück eine branchenübergreifende Gewerkschaftsstruktur sind und ja auch unsere IngenieurInnen haben. So, ne? Und das ist auch, was wir als Kolleginnen aus der Branche in der FU dann wieder machen, den Branchenbereichen, die besser verdienen, den IngenieurInnen, den IT-Lern sagen, hey, wir wissen, Mensch findet keine Freunde mit Salat, aber das ist wichtig, dass ihr da bei der Solawi das Zeug konsumiert. So, ne? Und diesen Bildungsauftrag auch so ein bisschen in die anderen Branchen reinzutragen. Du hast noch eine Meldung.
Ich würde auf jeden Fall nochmal Caro zustimmen bei dem Punkt, so wenn, also es ist ja auch eine Frage von, kann ich mir das leisten, also was ganz Materielles, und ich glaube, wir kommen aus diesem, ne, richtiges Leben im Falschen und so, wir kommen da einfach gerade auch zu guten Teilen nicht raus, und also ich verurteile niemanden, der einfach nur im Discounter einkaufen geht, weil es nicht anders geht, und niemand rettet die Welt dadurch, dass er Bioland bei Lidl kauft, der jetzt Premium-Partner von, also Lidl und Bioland sind jetzt Premium-Partner. Davon rettest du halt auch nicht die Welt. Also eher so zu akzeptieren, okay, das ist, es funktioniert vielleicht nicht anders, ne? Und immer mehr Leute müssen zu Tafeln gehen oder müssen, oder sind auf Küfers oder was auch immer angewiesen. Aber dann eben zu schauen, wie kann ich da vielleicht dann auch politisch drauf antworten. Und da wäre zum Beispiel für mich noch was sehr Zentrales, also zu fragen, wer, also wieder auf das Eigentum zu gehen und zu schauen, wer besitzt denn das Ackerland zum Beispiel und auch, also was kostet es? Und da sind wir halt, also wir haben auch wieder in Deutschland krasse Unterschiede, was Pacht- und Kaufpreise von Ackerland angeht, aber die Tendenz ist, dass es extrem am Ansteigen ist, vor allem seit der Finanzkrise, wird es einfach als sehr langfristige Kapitalfixierung. Also im globalen Finanzmarktkapitalismus sind einfach 10, 15-jährig laufende Verträge, die sind da einfach, das sind geologische Zeiten so. Ne? Also wenn du dann irgendwie, also mittlerweile investieren ganz viele außerlandwirtschaftliche Betriebe, also Unternehmen, international tätige Unternehmen, investieren einfach in Ackerland, auch in Deutschland. Und teilweise, also machen das mittlerweile auch selbst die Lebensmitteleinzelhändler. Also Aldi kauft großflächig Ackerland in Ostdeutschland auf. So, Denre, Denz, kauft, hat letztes Jahr einen 6000 Hektar Betrieb im Osterzgebirge gekauft. So,
Vogtland,
Entschuldigung. So, und also da zu gucken, also ich glaube, die Kaufpreise sind in Ostdeutschland um weit über 200% gestiegen in den letzten 10, 15 Jahren. Und auch die Pachtpreise haben sich verdoppelt. Und zum Beispiel hier in NRW, wir haben ein Pachtpreisniveau von über 500 Euro pro Hektar mittlerweile einfach hier. Und also ich habe da jetzt vor 2 Wochen noch mit einem Betrieb im Münsterland drüber geredet, der meinte, ja, die haben sich ja letztens ausgetauscht mit ein paar BäuerInnen und der eine war so, ich höre jetzt auf jeder Ackerfläche auf, die mehr als 500 Euro im Hektar mich kostet. Das bringt einfach nichts mehr und ich will dieses Spiel nicht mehr mitspielen. Und dann halt zu gucken, okay, wem gehört denn dieser Acker? Und da würde ich sagen, da können wir alle ganz viel machen, weil ungefähr 50% des Ackerlandes in Deutschland gehört Privatpersonen, die nicht in der Landwirtschaft sind. Also ganz, ganz viele Menschen besitzen sehr wenig, aber also einzeln sehr wenig, aber zusammengenommen sehr viel Land. Klar gibt es eine Ungleichverteilung, also der Adel mag sehr viel mehr besitzen als meine Oma so, aber trotzdem ist es noch so, dass ganz viele Einzelmenschen Ackerland besitzen und man die fragen kann, an wen verpachtet ihr das eigentlich oder habt ihr vor, das zu verkaufen? Wollt ihr das vielleicht höchstbietend verkaufen, damit eine Photovoltaikanlage draufkommt und ihr eure Rente gesichert habt? Oder wollt ihr das vielleicht über eine Biobodengenossenschaft oder über das Ackersyndikat eher so der Gemeinschaft zuführen? Zum Beispiel. Eine andere Möglichkeit ist es, auf Gemeindevorstände, auf Kirchen zuzugehen. Also Kirchen, Kommunen, die besitzen alle sehr viel Ackerland. So zu fragen, an wen verkauft oder verpachtet ihr das? Also das sind zum Beispiel, würde ich sagen, politische Ebenen, auf denen man wirken kann.
Ich würde kurz einen technischen, weil jetzt Leute schon losmachen und das ist mega verständlich, weil es mega spät ist. Es wäre mega cool, wenn ihr entweder der FU Köln oder uns als IGG nochmal, wenn ihr jetzt los müsst, trotzdem nochmal schreibt, irgendwie wie ihr es fandet oder was noch für euch für Fragezeichen offen blieben. Das wäre mega schön einfach, wenn wir nochmal von euch hören.
Ja, genau, eigentlich auch nur nochmal so zum Thema solidarische Landwirtschaft und inwiefern sind die in den Weg da raus. Das ja, also wir hatten gestern noch den Co-Treffen bei uns von der Solavi und es war natürlich auch wieder Thema, ja, wie teuer ist das eigentlich im Vergleich zu dem, was man im Supermarkt kauft. Und es ist seit, also die Solavi, in der ich bin, besteht jetzt seit ich glaube 13 Jahre und es ist, glaube ich, seit Gründung der Solavi Thema, wie hoch darf unser Richtwert sein, damit die Leute noch mitmachen. Und für mich war das immer so Sinnbild dafür, dass man halt nicht rauskommt sozusagen. Ne? Also auch die Solavi, irgendwie man versucht ein bisschen was zu ändern und man versucht die Leute besser zu bezahlen, gleichzeitig das auch durch ehrenamtliche Arbeit auszugleichen, dass man die Leute, die bezahlt werden, besser bezahlt. Genau, und ja, so dieses, man kommt aus der internationalen Konkurrenz am Ende ja trotzdem nicht raus, weil man sich in diesem kapitalistischen System bewegt. Und eigentlich finde ich auch, dass es da so in den Solavis vielleicht nur wichtig ist, eben auch als Solavi irgendwie bewusst zu halten, dass es wichtig ist, auch politisch aktiv zu sein und sich nicht auf die eigene Solavi so zu beschränken und zu sagen, wir machen hier ja alles schon so toll. Und auch diese solidarischen Mieterrunden hochzuhalten und zu sagen, okay, wir wollen versuchen, das offen zu halten für alle Menschen und genau auch Menschen, die sich vielleicht normale Bioprodukte im Laden auch schon nicht leisten können, trotzdem auch da an, wir versuchen, was anders zu machen, teilhaben zu lassen und das nicht abzuschaffen, also zu sagen. Also.
Ich würde da kurz einhaken oder willst du?
Ich wollte dazu kurz was, also, weil ich vorher bei Ihnen arbeitet habe.
Genau, aber also eine Frage war ja, oder ist immer noch das gemeinnütziger Verein oder nicht? Ne? Und wo ich denke, das ist manchmal auch so eine Tür, über die man einfach nochmal andere Gelder reinkriegen kann, weil man eben nicht nur Gemüse produziert, sondern die Biodiversität erhöht und Menschen weiterbildet und so weiter und so fort. Was weiß ich, Humus aufbaut und irgendwo muss man, glaube ich, versuchen, an andere Gelder ranzukommen, sozusagen, die für die eben, also von der ja nicht nur die, die das Gemüse essen, profitieren, sondern die Gesellschaft insgesamt. Ne? Und also, wenn das eben über Subventionen bisher immer noch nicht geregelt ist, dass Landwirte dafür bezahlt werden, dann kann man sozusagen über einen gemeinnützigen Verein das zumindest noch versuchen, irgendwelche Projekte. Das ist dann auch wieder Arbeit natürlich, die zu kriegen und so weiter, aber vielleicht.
Ich würde da ein bisschen einhaken. Also wir als Initiative Grüne Gewerke diskutieren ziemlich viel über den Zustand und das Konzept der solidarischen Landwirtschaften und sehen eigentlich aus unserer Perspektive das schon gerade als den ehesten Weg, irgendwie sinnvolle Arbeitsbedingungen für Beschäftigte in vielen Bereichen hinzustellen, einfach weil es immerhin irgendein wirtschaftliches Konzept ist, was unter der EU gemeinsame Agrarpolitik ist und damit irgendwie im Einflussbereich ist. Und wie gesagt, es gibt die besten Arbeitsbedingungen auch, die du in der Branche haben kannst in Solarbiobetriebe. Und wir sind gerade noch dabei herauszufinden, okay, warum schaffen es die einen und die anderen nicht? Das hat zum Teil auch regionale Unterschiede natürlich. Es ist was anderes, ob du im Freiburger Speckgürtel deine Solarbier hast oder in Brandenburg auf dem platten Land. Das ist logisch, aber zumindest dann sollte ja immer noch sozusagen das Durchschnittseinkommen der Brandenburger drin sein und nicht sehr weit runter. Und ich glaube, da hängt viel dran. Da hängt viel dran, dass es das nur im Einzelbetrieb gedacht wird, was in anderen Ländern auch anders ist. Also da gibt es große Gesamtkooperativen, da ist die solidarische Landwirtschaftsbewegung in Deutschland noch lange nicht. Da würde total viel Potenzial drin stecken, ist so ein Ansatzpunkt unter vielen. Und da wird von uns als Gewerkschaftsinitiative auch in den nächsten anderthalb Jahren sicher noch einiges zu kommen, wie wir das einschätzen oder was wir da bis jetzt verstanden zu haben glauben. Was ich noch wichtig finde, auszumachen bei dem Solavi-Konzept ist, es ist ein ganz interessantes Momentum darin, nämlich dass es eins der wenigen Konzepte ist, wo Konsumentinnen gefragt werden, was konsumierten ihr eigentlich? Und es diese Diskussion gibt, was wollen wir eigentlich konsumieren? Also mal mehr, mal weniger. Und wir die für ganz zukunftsweisend halten. Und es gibt ja jetzt auch gerade die Initiative, also im Englischen heißt solidarische Landwirtschaft, Community Supported Agriculture. Und jetzt, also CSA. Und jetzt gibt schon CSX. Also lasst uns das auf andere Branchenbereiche ausweiten. Und ich denke, da steckt für die Kollektivbetriebebewegung, für die FOU als Gewerkschaftsbewegung eigentlich total viel Potenzial drin. Und wir brauchen solche kleinteiligen Strukturen, für eine Ernährungssouveränität, ein Wort, was hier noch nicht gefallen ist, aber eine Kontrolle der Bevölkerung über die eigene Ernährung und über das Wissen, wie Mensch diese herstellt, also wie Mensch die eigene Nahrung herstellt, um überhaupt politisch andere Konzepte als Kapitalismus denken zu können. So, ne? Also wenn wir eine basisdemokratische, menschenorientierte, umweltorientierte Wirtschaft anstreben wollen, die nicht höher, schneller, weiter Profitrate steigern ist, dann müssen wir die Nahrung in der Hand behalten. Und da sind die kleinbäuerlichen Betriebe und die Solavis eben eine Verteidigungslinie immer noch oder zumindest eine Idee davon. Und was die Solavi-Bewegung gegenüber der kleinbäuerlichen Bewegung vielleicht noch ein bisschen stärker auszeichnet, finde ich, dass es sehr viel Versuche gibt, auch unter der Prekarität Wissen zu erarbeiten und aktiv auszutauschen. Das gibt es auch bei anderen kleinbäuerlichen Bereichen, aber dort irgendwie verstärkt. Und nochmal zur Frage Konsumentin, Armut und so weiter, was wir als Gewerkschaftsbewegung und auch als ABL eigentlich hinkriegen müssen, meiner Meinung nach, ist bei allem, was an BäuerInnen-Protesten in den nächsten Jahren aufbrandet und wenn immer unsere BäuerInnen das Maul aufmachen, zum Thema, wie ihre Lage ist, reinzukriegen in die Köpfe, Ja, und genau deswegen, zumindest die Direktvermarkter, also die Leute, die Abokisten haben, Solavis und so weiter, ihr müsst dastehen, wenn eine Bezahlkarte eingeführt wird und die Leute nur noch bei Rewe einkaufen können. So, und ihr müsst dastehen, wenn Hartz IV eine Nullrunde kriegt und die Leute noch weniger Geld für Essen ausgeben können. Ihr müsst dastehen, wenn scheiß CDU das Streikrecht angreift und sagt, die Leute sollen doch bitte ewig bei ihren Scheißlöhnen bleiben. Das sind eure Kämpfe, weil wenn die Abwärtsspirale der Bevölkerung, was die Kaufkraft angeht, immer weitergeht, dann ist da kein Potenzial, sich irgendwie von diesem Einzelhandel unabhängig zu machen. Das ist irgendwie das wichtige Momentum, was wir versucht haben, bei den letzten BäuerInnen-Protesten rauszukitzeln und was wir einfach fortwährend jetzt in dieser Agrarbewegung auch reinbringen müssen und auch in die Bauernverbände reintragen müssen. Nee, nicht AfD wählen, sondern vielleicht einfach mal auf die GDL-Demo mitgehen, so, oder auf die nächste Tarifrunde im öffentlichen Dienst, weil daran hängt, ob irgendjemand Kohle hat, um eure Arbeit sinnvoll zu bezahlen. So, es ist einfach so.
Ja, weil du jetzt gerade eben nochmal über so Bauernproteste oder Bäuerinnenproteste gesprochen hast, könnt ihr mal so ein bisschen dazu erzählen, wie ihr da so eine Organisierung auch gemacht habt, wie die so ausgesehen hat?
Ich hab gerade gedacht, lasst uns gleich dazu sprechen kommen. Ich hätte noch einen Punkt dazu, wenn es okay ist. Weil ich finde, du sprichst dann einen sehr kritischen und treffenden Punkt an. Also woher kommen die Gelder und auch wer kann sich leisten, sich um so Gelder zu kümmern? Und also aus der Perspektive so, man muss sich leisten können, sich um andere Gelder zu kümmern, also zum Beispiel für Bildungsarbeit, ich mache halt soziale Landwirtschaft oder sowas, wer hat Zeit dafür, wer kann sich das leisten, wer ist überhaupt sichtbar genug und es gibt ein Interesse auch daran, das zu machen. So, das ist, glaube ich, so die eine Sparte. Und dann eben zum anderen, du sprichst ja da eben von kleinen Betrieben, von Solavis vor allem, die, also genau, es gibt jetzt in Deutschland zwei etwas größere Solavis mit dem Kartoffelkombinat und der Cola, so, aber genau, die sind auch bei irgendwie 1500 Mitgliedern oder Mitgliedshaushalten. Also es ist immer noch nicht so die Größe. Und das, was aber, also was einfach in den letzten 40 bis 70 Jahren betrieben wurde, ist Agrarpolitik auf die Fläche. Das geht nur auf Fläche. Da gibt es jetzt eine kleine Änderung, dass wir ein bisschen ökologische, ein bisschen soziale Konditionalität, vor allem in der europäischen Agrarpolitik mit drin haben. Aber an sich geht alles nur auf Fläche. Und das ist auch das, was die großen Lobbys, ja allen voran der Deutsche Bauernverband, auf nationaler und internationaler Ebene machen, ist, die gehen auf Fläche. So. Auf regionaler Ebene sind die halt auch teilweise, die haben halt so eine Monopolstellung wie der ADAC, die haben halt einen super Service, Maschinenring, so, da kommst du nicht drum herum eigentlich, auch wenn du so 50 Hektar Betrieb bist. Und es gibt da auch Umfragen unter so 300 LandwirtInnen, die im DBV, Deutscher Bauernverband, da sagen 60%, ich fühle mich nicht richtig repräsentiert durch den Deutschen Bauernverband. So auf einer politischen Ebene. Aber es gibt halt keine Alternative, vor allem zu dieser Alltagspraxis im ländlichen Raum und der Hilfe danach. Und dann, da sind wir halt auch bei der Frage, also Solavis sind ja gerade auch, da müssen wir eigentlich auf die komplette Produktionskette gucken. Solavis sind fast alles nur Gemüse, sind fast alles nur Sonderkulturen. So, und dann kommst du halt schon an das Problem. Also in Ostbrandenburg wird gerade versucht, eine Getreidesolavi aufzubauen. Dann hast du aber die Frage, wer malt die Sache? Ne? Also dann brauchst du auch eine solidarische Mühle. So, dann brauchst du auch eine solidarische Bäckerei, so, was jetzt versucht wird aufzubauen. Bei Milchverarbeitung genau das Gleiche. Da brauchst du eine Molkerei. So, also wir sind halt auch da in so einer krassen Produktionskette gefangen, ja irgendwo auch, wo es auch total schwer ist, das alles auf eine solidarische Art und Weise zu organisieren. Und es wird auch nicht, also genau, ich glaube, Solavi ist da ein super Ansatz, aber das ist halt erstmal, würde ich sagen, auf die nächsten Jahre erstmal auch halt auch ziemlich beschränkt auf Gemüse. Und das alles andere wird ein ziemlich harter Kampf. Aber wir müssen uns ja auch, also wie Wolf sagt, so, es geht ja am Ende darum, ich brauche halt nicht ein Handy oder ein Fernseher oder ein Auto oder ich brauche nicht mal ein Buch, im Zweifel brauche ich Lebensmittel, so, ne? Oder so eine Genossin von uns sagt, ja, wenn der Faschismus kommt, dann sind wir aber froh, wenn wir wissen, wie wir uns selbst ernähren können. So aus diesem Gedanken heraus, ne? Und auf einem weltweiten Blick ist es ja trotzdem so, dass kleinbäuerliche Betriebe die Welt ernähren. Also immer noch 70% der Lebensmittel werden von kleinbäuerlichen Betrieben und damit vor allem von Frauen hergestellt, weil im globalen Süden es vor allem Frauen sind, die in der Landwirtschaft tätig sind. Aber die internationale Agrarpolitik, die geht alles nur auf Fläche und vor allem auf Importe und Exporte. Und da kommen wir jetzt vielleicht auch in, so, in die Richtung von den Protesten. Es wird oder wurde ja gerade dieses EU-Mercosur-Freihandelsabkommen verhandelt. Mercosur, Markt des Südens, also von Lateinamerika, von 5 Staaten in Lateinamerika, aber so die größten. Und also du findest mittlerweile keine bäuerliche Interessensvertretung oder landwirtschaftliche Interessensvertretung, sorry, ich möchte nicht das Wort bäuerlich dem DBV überlassen, du findest keine landwirtschaftliche Interessensvertretung, die für das Mercosur-Abkommen ist. Also die freien Bauern, stramme Rechtsextreme und die ABL, junge ABL, alle sind gegen das Mercosur-Abkommen. Aber eben teilweise aus verschiedenen Gründen. Also das eine ist Nationalprotektionismus. Wir wollen nicht, dass Billigfleisch aus Lateinamerika importiert wird. Ruckwied, der Präsident vom Deutschen Bauernverband, zeichnet dann so ein Bild, dann kommt das Antibiotikafleisch aus Ecuador zu uns oder sowas. Obwohl es teilweise da strengere Vorgaben gibt als hier. So, was ganz anderes ist als so eine internationalistische Globalisierungskritik und eine Frage nach Ernährungssouveränität. Ne? Weil es halt auch, also meistens werden ja die Freihandelsabkommen im Sinne der Mächtigeren geschlossen und meistens, also die EU und Deutschland würde eher von den Exporten profitieren. Aber klar ist für die Landwirtschaft in Deutschland, wäre es auf jeden Fall eine Katastrophe. So, und das ist so, also so von freie Bauern und Landschaftsverbindungen über irgendwie den Bauernverband bis hin zu junge ABL oder anderen sehr linken Organisationen und dann auch Umweltschutzorganisationen, alle sind gegen dieses EU-Mercosur-Abkommen. So, und du hast eine gleiche Position, aber ein ganz, also eigentlich so eine große Landkarte von verschiedenen politischen Positionierungen. Genau, und da vielleicht noch kurz zu diesen Umweltverbänden oder halt Geld auch durch Biodiversitätsmaßnahmen oder sowas bekommen. Das ist halt auch nochmal so ein Riesenfeld, weil das bedeutet auch eigentlich, also gerade bedeutet bäuerlich, nachhaltig, vielfältig, biodivers Landwirtschaften bedeutet einfach nur Arbeit und Mehrkosten, nichts anderes. Und deswegen gibt es halt auch diese krasse Wut, das ist ja total emotional aufgeladen, gegen EU-Agrarpolitik, gegen die Grüne Verbotspartei. So, die kommen uns immer nur mit Vorschriften, mit Vorschriften, mit Vorschriften. Ich als Landwirt sitze eigentlich nur noch am Computer und bin die ganze Zeit irgendwas am Ausfüllen und muss halt aufpassen. Die fliegen 3-mal im Jahr mit der Drohne drüber und gucken, was ich wirklich anbaue und kommen im Zweifel für eine Tiefenprüfung, weil sie sagen, wir konnten mit der Drohne nicht ganz genau erkennen, ob das wirklich das ist, was du sagst, was es ist. So, also die ganze Zeit nur mit Vorschriften und das ist halt so krass aufgeladen, dass es halt auch total schwer ist, so da ranzugehen und zu sagen, ja, darüber... letztlich also auch, ja, ich mache mal einen Punkt.
Ich werde noch ergänzen, aber auch mit dummen Vorschriften im Sinne des Umweltschutzes. Zum Beispiel, ich würde total gerne eine Hecken pflanzen mit lokalen Gehölzen. Darf ich nicht, weil es sind nur für die Förderung 3 Gehölze freigegeben und für einen Agroforst nur Paddel. Mhm. So, ne? Also auch sowas. Ja, nur als kleine Ergänzung. Ja.
Ich wollte auch ganz kurz fragen, wie euer Blick so auf die IG Bau ist. Die gibt es ja eigentlich auch noch als Gewerkschaft in dem Bereich, aber die scheint ja ihren Job eben auch nicht wirklich zu machen. Und da wollte ich mal fragen, wie ihr die so seht und so.
Ich würde sagen, die machen auf jeden Fall so ein bisschen spannende so wissenschaftliche Arbeit zu SaisonarbeiterInnen, Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft. Ist so ein Gefühl, was ich habe. Ansonsten, die machen ganz viel ja auch wirklich, also Baugewerbe und Gebäudereinigungsgewerbe und sowas. Also im Umweltbereich, wie Wolf schon meinte, ist die Organisierung einfach, die ist für die Katz. Und ich weiß, ich kann nicht sagen, ob es jetzt in Zukunft da die IG Bau ein relevanter Akteur werden könnte, was die Organisierung angeht. Also da habe ich mehr Hoffnung in die IGG auf jeden Fall.
Genau, also ich rede viel mit Leuten, auch viel mit Leuten, die da geschmissen haben in den letzten Jahren, die da als Gewerkschaftsorganizer da waren. Ich bin selber auch, um mitzukriegen, was läuft, Doppelmitglied. Kriegst dann einmal im Monat den Grundstein, Baustein, Grundstein. Und den Seemann steht dann noch drauf, aber es ist fast nie was von der Branche drin. Und alles, was ich gehört habe, ist leider, es ist sehr, wie es manchmal ist bei DGB-Gewerkschaften, ist sehr viel Wasserkopf und sehr wenig Basis, was ich wahrnehme. Aber zumindest in den Bereichen, wo ich unterwegs war. Aber ich würde auch sagen, die wissenschaftliche Arbeit und die Arbeit, die sie für migrantische ArbeiterInnen machen, die ist schon gut. Und sie machen Feldtage und gehen raus und
haben offene Sprechstunden.
Haben dafür auf jeden Fall auch mehr Ressourcen, als das wir bis jetzt haben. Und es wäre auch kein Bereich, wo ich dafür plädieren würde, dass wir das jetzt der IGBAU wegschnappen müssen, sondern da machen sie einen guten Job und den sollen sie weitermachen. Aber ich sehe sie nicht in der Fläche auf den Betrieben. Und ich sehe sie nicht irgendeine progressive Vision von der Entwicklung unserer Landwirtschaft haben. Das auf jeden Fall.
Ich habe mal eine Frage. Wie kann man sich selber einbringen? Also ich bin jetzt Rentner, ich bin jetzt kein Arbeitnehmer mehr, weil ich viele psychische Probleme habe. Umweltschutz tut mir gut, Naturschutz und so weiter und so fort, psychischen Erkrankungen. Und ich wollte mal fragen, was du da machen kannst. Es gibt zum Beispiel Rufen. Was haltet ihr von Rufen oder wo soll man sich besser einbringen, um da für den Bauern was zu tun?
Rufen finde ich nicht so gut, weil dann habe ich keinen Job mehr. Aber natürlich sich informieren, also zum Beispiel, wenn du jetzt eher Rentnerin bist, es gibt tolle Projekte vom NABU, ehrenamtliche Projekte zur Förderung der Biodiversität, auch im Agrarbereich. Da kann man, glaube ich, sich ziemlich gut einbringen, es ist sehr niedrigschwellig und kann da viele gute Dinge tun, zum Beispiel.
Da war noch eine Frage.
Ihr habt schon ziemlich viel dazu gesagt, aber könnt ihr vielleicht mal kurz umreißen, wie sich die Agrarwirtschaft ändern muss? Und zwei Sätzen.
Okay. Also auf jeden Fall Demokratisierung, das sagen wir ja in allen Bereichen als FAU, also Demokratisierung der Betriebslandschaft, zum Beispiel Förderung von Kollektivbetrieben, Landarbeiter in den Lohn und Brot bringen. Diese Gewinnmargen des Einzelhandels abbauen, uns umverteilen, notfalls die Einzelhandel auch enteignen, gibt es ja auch Kampagnen und Forderungen, die einfach auszuschalten als Player, finde ich auch nicht unsympathisch, sind wir jetzt nicht so dran. Und natürlich das Wissen, was da ist, über Ökologie, über Umweltkreisläufe, über Bodenleben, auch endlich nehmen und es in die Tat umsetzen und aufhören, eine mineralisierende CO2 freisetzende, total abhängig von Konzernen machende Wirtschaft die ganze Zeit zu befördern. Dazu vielleicht noch ganz kurz, nur zum Thema Ernährungssouveränität. Es gab die Situation, dass im Ukraine-Krieg die russische Armee sehr viel John Deere-Traktoren eingesackt hat, ein paar hundert bis tausend, und die dann verschleppt haben, um sie einzusacken, und dann hat John Deere einen Knopf gedrückt und dann konnten die nicht mehr entsperren in Russland. Das war so ein schöner Moment von erstmal lacht Mensch und dann weint Mensch. So, weil das sind die Trecker, die unsere Äcker weltweit beackern, die großen.
Und John Deere mittlerweile kaufst du nicht mehr, also du hast kein Eigentum mehr an John Deere Treckern, sondern du hast quasi Besitz zur Nutzung von John Deere. Das ist ähnlich wie Amazon Prime oder weiß ich nicht was. Also du bist quasi nur, du hast quasi eine Software, die du nutzen darfst. So, und da kommen wir nochmal in ganz andere Gefilde.
Ja, aber kurz gesagt, vielleicht die Situation ändern, dass Konzerne auf Knopfdruck die Welternährung in Geiselhaft nehmen können und dabei noch den Planeten abfacken. Das würde ich ändern.
Ja, und das ist halt, also genau, ich glaube, wir müssen halt auf die Produktionskette, auf diese gesamte Produktionskette, also angefangen bei Saatgut auf jeden Fall, das sind einige sehr große Konzerne, die also vor allem ja ganz viel Abhängigkeit gegenüber BäuerInnen im globalen Süden schaffen, dadurch, dass sie so Hybrid-Saatgut, was nur einjährig verwendbar ist, dadurch, dass es rechtliche Auflagen gegen Nachbau gibt, also du nicht dein eigenes Saatgut gewinnen kannst, um daraus im nächsten Mal wieder was anzubauen. Also da beginnt es ja, dann beginnt es halt bei Eigentumsfragen von Ackerland und dann wer und wie bestellt es und dann vor allem aber auch bei der Weiterverarbeitung und dem Vertrieb. Also wir müssen quasi an die gesamte Produktionskette ran, weil also gerade diese Beispiele von Lidl oder Denre zeigen, also wenn irgendwann die Einzelhändler, also die am Ende der Produktionskette stehen, auch am Anfang der Produktionskette stehen, so dann haben wir ein riesiges Problem, weil dann können die einfach komplett machen, was sie wollen. Ne? Also wenn sie das Gemüse anbauen oder die Milchvieh halten, das Milchvieh halten und es dann auch am Ende vertreiben. Ja, und wie man das jetzt macht, ich glaube, da gibt es sehr viele Antworten drauf, aber ich würde auf jeden Fall sagen, das sind für mich ganz klar ganz viel Eigentums- und Verteilungsfragen. So.
Ich wollte eigentlich auch die Frage von ihm antworten.
Das ist schon so lange her.
Kommt aber auch auf dein, auf das, was du sagst. Man kann sich auch in der Stadt engagieren, also wenn man in der Stadt wohnt oder so. Und es gibt in der Stadt ja so Gemüsegärten, wo man sich ganz gut engagiert, dann bist du keine Konkurrenz zu Wolf. Und du kannst auch noch was für die Biodiversität in der Stadt tun und was für das Wohnen in der Stadt. Und du kannst gleichzeitig, also wir haben so eine kleine Initiative mit Unternehmen, wo wir auch noch samenfestes Saatgut selber ziehen. Und das hattest du vergessen, du hast es jetzt angesprochen. Ich denke, das Thema Saatgut ist ein extrem wichtiges Thema. Sehr, sehr wichtig, weil wenn wir das Saatgut aus der Hand geben als Menschen, dann
und vielleicht da noch hinzufügen und halt und Erhalt von Bodenfruchtbarkeit. Also 95% unserer Lebensmittel hängen von der obersten 30 Zentimeter ab, die diese Welt umgeben. Und Schätzungen von der UN-Ernährungsorganisation sagen, bis 2050 könnten 90% der weltweiten Oberboden schwer oder sehr stark beschädigt sein, also in 25 Ernten. Könnten 90% des der oberen Krume quasi sehr stark beschädigt sein. Und zugleich, also gerade ist Landwirtschaft ein riesengroßer Treiber auf jeden Fall von Erderhitzung, weil wir halt auch einfach so unfassbar viel, vor allem Tierproduktion und vor allem dann die Futtermittel, die aus dem globalen Süden hierher gebracht werden. Also es wird extrem viel Biomasse in den globalen Norden transportiert. Wir sind hier komplett überdüngt. Es ist einfach, wir haben einfach viel zu viel Eiweiß, was hierher geschifft wird. Hier, dann wird es hier ausgeschissen und niemand weiß, wohin damit. Und deswegen wird unser Grundwasser verseucht. Und diese Kette könnten wir jetzt noch weiterführen.
Boden ist einer der wichtigsten CO2-Speicher.
Genau. Und zugleich eine weltweite Erhöhung des Humusgehaltes um 1% würde das Klima um 0,5 Grad absinken. Um 1%. So, und das ist halt ein langfristiger Zeit. Also wir müssen da auch in eine andere Zeitlichkeit reinkommen. Weil Humusaufbau, das dauert einfach Jahrzehnte. So, und dann hilft dir halt auch kein Pachtvertrag von 12 Jahren, wenn du danach nicht weißt, habe ich das Land noch oder nicht.
Mal eine kurze Zwischenfrage. War der die Frage zu den Bäuerinnenprotesten, war die...
Nee, war nicht beantwortet.
Stell die doch nochmal kurz.
Ich wollte eigentlich nur, also nach der Organisierung, als die Bäuerinnenproteste waren, wie da eure Organisierung aussah. Und gerade auch so hinter diesem Bild von so, es ist sehr rechtliche Narrative, die dafür gedruckt werden.
Kurz und knapp. Es gab Versuche, Einschätzungen über die rechten Akteure an möglichst viele Friends rauszuballern, im Sinne von Antifa-Recherche. Es gab teilweise alle 2 Tage Zoom-Meetings zwischen Jabel, IGG, Elan und anderen Akteuren. Es gab News-Channel, wo wir uns permanent über die Situation geupdatet haben und Berichte von den Protesten oder Autobahnblockaden, wo jeweils antifaschistische AkteurInnen auch waren, wie es so war.
Ja. Genau. Super viel rumtelefonieren, genau. Also wir haben
ganz wenig schlafen.
Wir haben Anfang letzten Jahres eine linke Demo zusammen organisiert in Leipzig, so die einzige Demo bundesweit, glaube ich, also linke bäuerliche Demo. Zugleich Leute von der ABL Sachsen haben ungefähr mit dem kompletten sächsischen Bauernverband telefoniert, dass die sich wenigstens so halbwegs von rechts abgrenzen und die Freien Sachsen ausladen und die AfD ausladen und ihre Demo von Montag auf Mittwoch legen, was sie letztlich geschafft haben. Also es gab eine Großdemo in Dresden, die vom Sächsischen Bauernverband mitorganisiert war. Die war halt mittwochs und es war AfD und Freie Sachsen fahren waren verboten. Das war halt so ein Riesenerfolg. Einfach,
und trotzdem standen wir da mit 50 Leuten und trotzdem zwischen Haufen Torsteine und Landvolk.
Genau, und trotzdem, und trotzdem waren die ganzen Sympathisantinnen da und trotzdem, und da hat auch ABL und junge ABL auf der Bühne gesprochen und da gab es auch Buhrufe, aber es gab auch Applaus. Also es gab zum Beispiel Applaus eigentlich genau dafür, dass Ackerland nicht an außerlandwirtschaftliche Investoren verkauft werden soll. Gab es riesen Applaus für. Und dann wurde das Wort Agrarstrukturgesetz gesagt, also einen Versuch, das umzusetzen in eine rechte Institution, da war es schon deutlich verhaltener. Und also der Sächsische Bauernverband hat das Agrarstrukturgesetz blockiert. Also kurz zur Historie. Im April haben, glaube ich, CDU und Sächsischer Bauernverband gemeinsam beschlossen, das gönnen wir den Grünen nicht mehr in der schwarz-grünen Regierung. Das kommt jetzt nicht mehr durch. Im September sind Wahlen, das wäre noch ein zu großer Wahlerfolg. Und die Begründung war, dass die Kappungsgrenze von 2.500 Hektar pro Betrieb zu niedrig angesetzt sei. Also es hätte dann nicht einfach so einen Betrieb, der schon 2.500 Hektar besitzt, hätte nicht einfach so weiter Land kaufen können. Es gibt Ausnahmeregelungen, die waren da vorgesehen. Also so, und da war der Sächsische Bauernverband dagegen. Und trotzdem bist du in so einer Menge, wo wahrscheinlich nur mittlere Betriebe unterwegs sind. Die sind in Sachsen trotzdem vielleicht ein paar hundert Hektar. Und also da sieht man diese Absurdität eigentlich, so auch teilweise gegen die eigenen Interessen. Und das würde ich sagen, und da habe ich mich jetzt auch viel mit einem befreundeten Konfliktforscher darüber ausgetauscht, dass er sagt, das liegt an einer Affektsperre. Es liegt einfach nur an emotionalen Aufladungen dieses Konfliktes. Und ich glaube, da sind wir auch bei der Frage, wie können wir umgestalten? Als vor allem linke progressive Bewegung müssen wir uns viel mehr den ländlichen Räumen zuwenden. Also die ländlichen Räume in Deutschland wurden einfach von den Linken über Jahrzehnte vergessen, würde ich sagen. Wir haben uns Anfang letzten Jahres mit Genossinnen aus Frankreich ausgetauscht und die waren so, wie die Linken in Deutschland sind in der Stadt und niemand ist auf dem Land. So, die konnten das gar nicht fassen. Und da wird halt so super krass aufgeladen, akademisches, städtisches Milieu versus ländliches Milieu. So, Mittelstand gegen akademisch. Und dann kommt halt dieses Ding von, wir Landwirtinnen wollen unsere Freiheit behalten und wir kriegen die ganze Zeit nur Regulierungen aus Berlin und Brüssel. Und also wir haben so eine Affektleiter quasi gemacht, deswegen packe ich diese ganzen Zweiteilungen gerade raus. Und es geht aber also ganz, ganz viel eigentlich nur um diese emotionale Aufladung zwischen diesen beiden Fronten. Und ich glaube, da müssen wir einfach in den nächsten Jahren sehr viel rein organisieren, dass wir halt, also, weil ich würde sagen, es gibt also sehr viele BäuerInnen stehen eigentlich sehr, sehr, sehr auf sehr demokratischen Füßen so, aber die kriegen halt keine Antworten aus progressiver Seite. So, die sind einfach nur wütend und diese Wut ist absolut berechtigt, wenn wir uns die letzten 40 Jahre angucken. Und deswegen ist es ja eigentlich total gut, weil man sieht, was für ein krasses Potenzial da drin steckt. Nur leider hat es jetzt eher zu einem Rollback geführt. Also jetzt wurde ganz viel wieder zurückgenommen, sowohl auf deutscher als auch auf EU-Ebene wurde ganz viel vor allem von so in Ansätzen ökologischen Standards, was die Agrarpolitik angeht, wurde sehr viel wieder zurückgenommen wegen der Proteste.
Ich hätte gesagt, mit Blick auf die Zeit machen wir noch die letzten beiden Fragen.
Ich will mich noch die Frage aufbauen. So, ich bin neugierig, weil ihr seid auch gewachsen, ihr habt auch vieles geschafft und ich bin neugierig, was hat gut funktioniert so bei der Organisierung? Was hat gut funktioniert bei den Leuten ansprechen, bei Kommunikation mit denen? Du hast auch über diese Affektleiter gesprochen. Ich bin einfach neugierig, so was hat geklappt tatsächlich organisationstechnisch so und
organisationstechnisch? Soll ich erstmal? Mach du, ich habe gerade so lange, wenn du was gekauft hast.
Also ich glaube, also was ich wahrnehme bei uns, in Bezug auf unser Wachstum als Initiative Grüne Gewerke ist halt wirklich, dass wir wirklich Schinken putzen gehen, auf den Betrieben sind, auf den agrarpolitischen Veranstaltungen sind, bei den Azubis verschiedener Couleurs, sobald wir da irgendwie reinkommen, einfach uns vorstellen, ins Gespräch gehen, einfach dieses Jahr unglaublich viel. Also ich glaube, wir waren auf 30, 40 agrarpolitischen Veranstaltungen irgendwie insgesamt unterwegs. Und haben da ganz viel gewonnen und viele von uns sind halt auch einfach schon lange auf verschiedenen Betrieben unterwegs. Und wir haben uns halt erstmal eben auch so ein bisschen auf die Bio- und Solavi-Bubble fokussiert. Und das ist eine kleine Familie. Also hier so die Ecke bin ich jetzt das erste Mal und kenne gar nicht so viele, aber so in Sachsen-Brandenburg, das ist doch alles ein Haufen.
Ja.
Und das hat gut funktioniert, würde ich sagen. Und bei den Protesten von Sparte der Initiative Grüne Gewerke, würde ich sagen, ist halt wirklich, dass wir politisch unabhängig sind. So, ne? Also die sagen, scheiß SPD, Grün, bla bla, und wir sagen, ja, finden wir auch. Vielleicht aus anderen Gründen, aber haben wir auf jeden Fall nichts mit zu tun, können wir euch beweisen, wir kriegen kein Geld, niemand ist in dieser Partei. So, ne? Also wir sind halt wirklich einfach sehr unabhängig. Und sobald das klar ist und authentisch klar ist und auch klar ist, wir sind halt nicht irgendwelche Wasserköpfe, sondern wir kommen aus den Betrieben, ist der Kanal meistens offen. Da wird nochmal ein bisschen moniert, aber deine Haare sehen komisch aus und du bist vielleicht eine Frau oder was ganz anderes so, ne? Aber meistens ist es dann trotzdem irgendwie der Kanal offen, selbst mit so grimmigen alten sächsischen Landschaftsverbindungsbauern, die da gerade an der Autobahn sich in Stunde 6 den Arsch abfrieren. Und das waren immer wieder ganz tolle Momente, dass man dann doch einfach auf der Sachebene ganz gut quatschen kann, als wir haben doch alle keine Ahnung, was hier gerade los ist. Lass mal reden. So.
Und ich glaube, da will ich an Wolf wunderbar anknüpfen. Also ich habe das Gefühl, ganz viel zuhören. Also ich glaube einfach, wir müssen viel mehr LandwirtInnen, Menschen aus dem ländlichen Raum, Menschen aus Ostdeutschland zuhören. So, was können wir von denen lernen? Und da dann versuchen, eben Brücken zu bauen und erstmal zu sagen, so, hey, wir stehen auf der gleichen Seite. Vor allem, was halt, also, ich glaube, es gibt dann einen Unterschied von, wie Leute über Veränderungen nachdenken und was so ein Veränderungswillen ist. Ich glaube, da gibt es so einen Konflikt, dass manche eher so sehr skeptisch Veränderungen gegenüber sind und andere eher so optimistisch dem entgegenblicken. Aber trotzdem erstmal so klar machen, okay, auf so einer materiellen Ebene, ne? Wir kommen aus derselben Ecke von, wir sind gestandene LandwirtInnen oder wir arbeiten mit den Händen, wir wissen, was wir tun. Zum Beispiel sowas hilft, habe ich das Gefühl. Wir haben uns auf jeden Fall sehr viel Anfang letzten Jahres mit so Framings und Narrativen beschäftigt, also so, welche Geschichten erzählen wir und welche Geschichten sind anschlussfähig, und da dann auch Entscheidungen getroffen von, wir gehen jetzt nicht ins Bündnis, also wir hauen diese Presseerklärung jetzt nicht zusammen mit den Ökos raus, also wenn wir den Bund ökologischer Landwirtschaft da jetzt mit drin stehen haben, dann sind wir nachher doch wieder nur die Ökos, so, sondern wir haben jetzt die katholische Landjugend und wir haben noch irgendein Bündnis Junge Landwirtschaft, was niemand kennt, was eigentlich auch die Ökos sind, aber was niemand kennt. Und wir sind die junge ABL, so, aber da steht jetzt halt nichts mit Bio drauf, ne? So, weil das wäre gerade einfach nicht klug. Da würden wir direkt in diese Affektsperre reinkommen, da würden direkt Leute dicht machen und sagen, ihr seid doch diese linksgrün versifften Spinner oder sowas. Also da halt auch so ein bisschen so, genau, taktisch, strategisch überlegen, wie kommuniziere ich, welche Geschichten erzähle ich und vor allem nach außen hin, in welche Bündnisse trete ich dann vielleicht auch strategisch. Ne? Und da würde ich auch sagen, das ist auch so eine Sache von ländlicher Kultur. Ich bin selbst sehr auf dem Land groß geworden, sich gegenseitig aushalten können. Und
egal, was es kostet.
So ein bisschen, nicht ganz egal, was es kostet, aber so, genau, also im Zweifel kann halt der Dorfälteste, der vermutlich vielleicht doch auch noch Bauer ist oder aus einer Bauersfamilie kommt, der kann vielleicht verhindern, dass irgendwelche Faschos einen die Bude abbrennen. Das heißt, es wäre ganz gut, wenn ich mit dem rede und mit dem einen ganz guten Draht habe. Und es gibt halt nicht diese Anonymität. Und deswegen, wenn ich dann halt auf so einer Demo spreche, dann ist halt auch klar, okay, wahrscheinlich wissen jetzt alle im Umkreis von 50 Kilometern, dass ich auf dieser Demo gesprochen habe. Und alle kennen mich und meinen Betrieb. Und was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Werde ich noch aufs Dorffest eingeladen oder helfen die mir noch, wenn mitten in der Ernte irgendeine Maschine ausfällt? So, also genau, ich hatte jetzt wirklich harte Diskussionen zum Parteitag morgen in Riesa von der AfD, wie sich die ABL dazu positioniert. Das waren wirklich sehr, sehr harte Diskussionen, die wir da hatten. So, weil einfach 49% der LandwirtInnen in Sachsen haben die AfD gewählt bei der letzten Landtagswahl. 41% in Thüringen, 49% in Sachsen. So, das ist einfach harter Tobak.
Trotz 42% der gewerkschaftlich organisierten ArbeiterInnen übrigens auch.
Haben die AfD gewählt, wo wir da sind. Genau. Da würde ich sagen, da spielen viel mehr emotionale Beweggründe eine Rolle als wirklich dieses Materielle. Und ich glaube, auf dieser materiellen Ebene können wir da Leute eher noch erreichen. Und genau, morgen auf den Protesten gegen die AfD werden keine ABL-Fahnen geschwungen. Das war eine harte Aushandlung, eine harte Überlegung, warum oder warum nicht. Junge ABL wird da sein und wird junge ABL-Fahnen schwenken. Da sieht man auch den Unterschied. So, aber genau, ich meine, da haben wir jetzt auch schon kurz drüber gechattet. So, ist es so sinnvoll oder wird nicht dieser krasse Gegenprotest, also da werden ja 10.000 Leute erwartet, vielleicht werden es mehr. Wird der uns strategisch helfen oder nicht? Punkt. Gut, dass du sagst.
Ich muss auch rauchen.
Anschlussfrage, kurz.
Was du zu den narrativen Arbeiten da, das hat man nicht gerade gemacht. Genau, euer entschieden, wie euch funktioniert und ja, aus welcher Position ihr spricht. Mhm. Aber kannst du ein Beispiel geben von so Narrativen, die ihr benutzt, um an Leute mehr anzuknüpfen? Ist das diese materielle Ebene, wo ihr die Connection mit den Leuten macht? Das wäre so meine einzige letzte Neugierfrage, so konkrete.
Vielleicht müssen wir das auch auf ein Zweiergespräch oder so.
Ja. Ich könnte für uns in einem Satz sagen, glaube ich. Also abseits vom Betrieblichen ist, glaube ich, das Narrativ, mit dem wir auf dem Land kommen. Hey, ihr denkt, der Kapitalismus bricht zusammen, wir denken das auch, wir arbeiten dran. Das ist einfach das ganze Narrativ und das schlägt volle Kanne ein im Osten.
Dann, wir wollen bäuerliche Betriebe erhalten, wir sind gegen Höfesterben, sowas zum Beispiel. Ne? Da holst du sofort die Leute mit ab. Also jetzt mal so als ein Schlagwort.
Danke.
Dann gab es, glaube ich, hinten die letzte Frage noch.
Kann ich gerne stellen, ich weiß nicht, ob es
auf
die
Leute
reichen wollt. Stell sie doch mal.
Stellen und dann gucken wir.
Ich erstmal vielen Dank, dass ihr hergekommen seid. Sorry, dass ich zu spät war, ich komme jetzt von der Arbeit. Genau, danke auch für eure ganze Arbeit sowieso. Eine Frage, die mir noch, glaube ich, so in den Medien fällt, ist eine, ihr hattet teilweise gegeben von so Interessenskonflikten zwischen Mäuerinnen, ihr gegen so materielle Interessen, die einen vereinen. Ich glaube, dass wir so ein politisches Projekt teilen, von irgendwie, wo wir hinwollen, Ernährungssouveränität und Selbstverwaltung von Landwirtschaft, ist, glaube ich, klar. Aber ich habe mich gefragt, von meinem Kenntnisstand sind ja die meisten, auch die meisten Kleinbäuerinnen, sind ja Betriebe, wo nicht eine Person oder eine Familie alleine arbeitet, sondern ja schon teilweise Angestellte. So. Und da stellt sich mir als Gewerkschafter die Frage, ob es da nicht auch einen Interessensgegensatz gibt zwischen dem Lohn, der von diesen Betrieben gezahlt wird, und dem Lohn, den wir als Arbeiterin bekommen. Und genau, wie ihr damit, vielleicht jetzt nicht direkt umgeht, aber wie ihr vielleicht auch perspektivisch darauf blickt und auch auf die Perspektive von so einem, was ja, das, was ihr da ja darstellt, quasi aktuell, ist ja quasi so eine Art Klassenbündnis zwischen Arbeiterinnen und Kleinbäuern und Kleinbäuerinnen. Und das würde mich interessieren, wie ihr darauf blickt, auf diesen Widerspruch.
Wen sprichst du da gerade an von uns beiden?
Euch beide eigentlich.
Ich glaube, wir haben da, als du noch nicht da warst, eigentlich drauf, haben wir drüber gesprochen, eigentlich schon, hätte ich gesagt. Wollt ihr da nochmal ganz kurz? Also genau, nee, das war ein wichtiger Punkt, glaube ich, am Anfang schon ein bisschen.
Aber vielleicht Kurzform, klassenübergreifende Crew, ArbeiterInnen-Crew, aber wir können auch nicht ganz ohne einander.
Und wir als junge ABL arbeiten auf jeden Fall auch ein bisschen gegen unsere, gegen den ABL-Verband. Und das ist auch in Deutschland noch mal ein bisschen spezieller. Also die ABL und junge ABL sind Teil von La Via Campesina. Das ist die größte soziale Bewegung der Welt. 250 Millionen Leute sind da organisiert. Und das sind fast alles eigentlich sehr prekär lebende KleinbäuerInnen, Landlose aus dem globalen Süden. So, da sind wir, als, also die ABL ist da eigentlich eher halt ein...
Kuriosum.
Genau.
Ja, schön, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Genau, am 18. Schlusswort, am 18.01. ist die Wir haben das SAP-Demo in Berlin. Genau, ihr ruft beide dazu auf, es gibt einen gemeinsamen Blog, auch mit anderen Gruppen noch. Genau, also da gibt es auch Infos. Ansonsten organisiert euch die FAU Köln, genau, hat jeden zweiten Mittwoch Arbeitskampfversammlung, wo wir Arbeitskonflikte besprechen oder genau unterstützen dabei, wie man sich organisiert, was es für Möglichkeiten gibt. Ihr könnt direkt
und
die IGG kontaktieren und auch die JABL. Genau, die freuen sich auf jeden Fall. Und wir bereiten natürlich, Kämpfe verbinden ist, glaube ich, super wichtig. Wir bereiten den 8. März vor und den 1. Mai auch in Köln als FAU, ihr wahrscheinlich auch. Genau, wenn ihr da euch beteiligen wollt, seid ihr herzlich willkommen. Dankeschön.